Crop-FM Ausgabe Nummer 464. Wir schreiben den 2. Juli 2021. Mein Gast heute Abend ist Gabi Müller und wir sprechen über Mystik und Physik. Und wie immer gibt es auch heute den CropCom, jenen Live-Chat, mit dem man sich live am Gespräch beteiligen kann, erreichbar über die Website von CropFM, CropFM.at, CropFM.at und dann einfach auf den Knopf klicken, der eh schon blinkt. Man kann ihn nicht übersehen, Fragen reintippen und ich gebe sie sehr gerne an den Skype-Cast weiter. Und natürlich gibt's auch die Skype-Leitung in die Sendung rein. Einfach User CropFM anrufen und all die Fragen stellen, auf die ich nicht komme. Und zu dieser Sendung, egal wo man sie hört, gibt es eine Website, cropfm.at, und dort findet man eigentlich ganz viele wichtige und interessante Dinge. Hintergrundinformationen zu den Sendungen. Zur heutigen gibt es zum Beispiel wieder eine Bilderseite, die haben wir gegenüber dem ersten Interview mit Gabi, das sich ja im Archiv findet, erweitert. Also da gibt es ein paar neue Bilderchen und natürlich auch immer wieder Hintergrundinformationen etc. zu den Sendungen. Man kann den Newsletter abonnieren. Und man findet natürlich das Archiv mit weit über 455 Sendungen, so circa. Ein paar fehlen, aber sonst ist alles da, RSS-Feed etc. etc. Und natürlich auch zum Beispiel Informationen zu den Gästen, ein bisschen eine Bio, E-Mail-Adresse und Website-Links etc. etc. Ja, und es dreht sich ja irgendwie alles um UFOs in letzter Zeit. Scheint es fast. US-Geheimdienste präsentieren Vorabbericht über UFOs und UAPs auf Grenzwissenschaft aktuell. Kann man drüber nachlesen. Washington, USA, wie angekündigt, hat am gestrigen Abend, also das war der 25. Juni, das Büro des Direktors der Nationalen Nachrichtendienste der USA den vom US-Kongress angeforderten öffentlichen Bericht über die bisherigen Untersuchungen von UFO-Sichtungen durch US-Militärs und eine Einschätzung der potenziellen Bedrohung durch UFOs veröffentlicht. Der Bericht dürfte alle jene enttäuschen, die sich Details oder gar weitere bislang unveröffentlichte UFO-Aufnahmen erhofft haben. Dennoch birgt er spektakuläre Aussagen zur Realität der beobachteten Phänomene. Zugleich wurde dem US-Kongress auch der klassifizierte, also weiterhin geheime Teil der Ausarbeitung übergeben. Und eine Analyse findet sich unter anderem auf Grenzwissenschaft aktuell. Wie funktioniert ein UFO Burkhard Heims Gravitationsantrieb? Wer also wissen möchte, wie diese Objekte, all diese unglaublichen Flugmanöver durchführen, die immer wieder beobachtet werden und jetzt sogar offiziell bestätigt wurden, der sei auf Burkhardt heimverwiesen. Und damit man sich nicht ganz alleine durch dieses gigantische Theoriegebäude wühlen muss, hat Hannes Schmidt Heims Theorie in Bezug auf UFO-Antriebe eloquent wie immer und in Farbe zusammengefasst. Wieder ein sehr interessanter Beitrag und aktueller denn je. Und natürlich gibt es mit Hannes Schmidt auch ein ausführliches Interview im Archiv von CropFM auf cropfm.at. Und diese Artikel und noch vieles mehr findet man auch auf der Website in der News-Sektion von cropfm.at, zum Beispiel auch UFOs vor dem Fenster. Sehr schöner Artikel von Wladislav Raab auf ufoskriptorium.com und vieles, vieles mehr auf cropfm.at. Ja, und hier geht's gleich weiter mit der Ex-Physikerin Gabi Müller und der Hochzeit zwischen Mystik und Physik. Mein heutiger Gast ist Gabi Müller. Sie bezeichnet sich als Ex-Physikerin. Sie war schon mal zu Gast. Da haben wir über ihre sehr komplexe Theorie gesprochen. Eine Welt aus Wirbeln, über die werden wir auch heute sprechen natürlich, aber vor allem auch über diese interessante Verbindung zwischen Mystik und Physik. Zwei Dinge, die eigentlich völlig elementefremd erscheinen und dann irgendwie doch was miteinander zu tun haben. Servus Gabi.
Ja, hallo, guten Tag.
Ja, übrigens.
Und Abend.
Guten Abend, ja. Und übrigens ganz großes Danke. Du gehörst ja zu den regelmäßigen Spenderinnen von CropFM. Sogar eine sehr großzügige regelmäßige Spende. Also, wenn alle so viel spenden würden, die das hören, könnte ich meinen Brotjob an den Nagel hängen und mir sogar eine Redaktion leisten. Aber ja, wirklich, danke. Und deine Arbeit ist ja auch äußerst interessant. Da gibt es eine neue Videoserie auch, Mystik heiratet Physik, über die irgendwie auch so der Anlass war zu unserer heutigen Sendung, kann man sagen, und über die werden wir auch heute sprechen. Wir haben dich in der ersten Sendung eigentlich schon sehr ausführlich vorgestellt und die kann man ja nachhören. Dort legst du eigentlich deine Theorie, die auf Wirbeln basiert, in jeder Dimension und also selbstähnlich so quasi über den gesamten Kosmos, auf jeder Ebene findet man die und dort legst du das eigentlich sehr gut da, finde ich. Und jetzt würde mich vielleicht zu Beginn mal interessieren, was ist eigentlich Mystik für dich?
Oh Gott, das ist eine schwere Frage. Es ist alles, was nicht Physik ist, möchte ich schon sagen. Also,
das ist eine interessante Definition, okay? Also wirklich elementefremd, ne? Doch,
weil genau, die Physik tut alles ausschließen, was sie nicht mit Technik registrieren kann. Und hier geht es eigentlich um das Bewusstsein, was man mit dem Bewusstsein erreichen kann. Das ist nämlich viel, viel mehr. Und Erlebnisse gibt es, die man nicht erklären kann mit Physik. Und das ist alles für mich abgestellt im Bereich der Mystik. Natürlich gibt es auch alte Bücher, wo viel erklärt wird, aber nicht mit der Physik. Und deswegen fand ich, da ist eine Lücke. Man muss da, es gibt Möglichkeiten, darüber nachzudenken mit dem Wissen der Physik. Und da dachte ich, das ist dann eigentlich, da bin ich an der richtigen Stelle, weil ich habe Physik studiert und dann habe ich Naturheilkunde gelernt und Begegnungen gehabt mit Heilern und Sensitiven und eigene verrückte Erlebnisse. Das wollte ich so zusammenbringen, dass das ein, sagen wir mal, ein Physikerkollege vielleicht versteht. Es sind viele Techniker, die es auch hören und keine Fehler finden, aber auch die Physiker haben mir noch keinen großen Fehler, also prinzipiellen Fehler nachweisen können.
Dein Weg zur Physik war ja auch sehr interessant. Also ich weiß nicht, das haben wir, glaube ich, in der ersten Sendung nicht so behandelt, aber da geht es ja um Wendekreisel und Wäschetrommeln. Und so, und so irgendwie bist du zur Physik gekommen und kannst du das mal kurz erzählen noch?
Das hast du jetzt in dem Video gesehen. Ja.
Die Videos sind übrigens verlinkt. Also Mystik heiratet Physik ist unterm Ankündertext dieser Sendung verlinkt.
Wen's interessiert. Ja, das ist von unserem Verein. Wir haben einen Verein zu dieser Thematik Wirbelblick oder Wirbelweltbild. Und da machen wir das zusammen. Vor allen Dingen die Ingrid Schröder. Ohne die würde ich das gar nicht können, also wollen. Das ist, ich brauche da ein bisschen Hilfe. Ja, also das wollte ich dazu sagen. Es ist nicht nur von mir. Ich bin dort bloß, ich bin schon mit der Urheber, aber ich kann das alleine nicht. So, die Frage war, wie ich zur Physik gekommen bin.
Genau.
Also das wollte ich eigentlich schon vor dieser Trommelgeschichte. Ich wollte ab der Klasse 6, als wir Physik hatten, wollte ich da mehr lernen. Das war eigentlich der Lehrer. ein ganz engagierter Lehrer, der uns die Physik nahegebracht hat. Und ja, als es dann soweit war, habe ich mich beworben und da war mein Zensurendurchschnitt nicht bei 1,4 wie gefordert und etwas höher, 1,6 oder so. Und da war Pech. Hatte ich Pech. Ja, und dann kam diese ganze Geschichte. Soll ich das jetzt nochmal erzählen?
Ja.
Dass ich meinen Studienplatz, weil ich den nicht bekommen hatte, ich hatte dann mich bereden lassen vom damaligen Klassenlehrer, ich soll doch lieber dann erstmal Physiklehrer werden und da kann ich vielleicht auch nochmal wechseln. Und wie ich mir das so vorgestellt habe, ich muss da vor der Klasse stehen, ein halbes Jahr lang habe ich Panik bekommen. Es ist völlig unvorstellbar gewesen, dann bin ich richtig krank geworden. Nervenzusammenbruch, umgefallen und schwindelig ohne Ende, wochenlang im Bett gelegen, bis mir dann jemand gesagt hat, mein Gott, woran denkst du andauernd? Das musst du doch ändern, was da los ist. Und dann habe ich das kapiert, das muss an diese Zulassung zum Lehrer, die muss weg. Und dann habe ich das gemacht und dann ging alles wieder auf einmal. In kurzer Zeit war ich wieder gesund und dann habe ich als Alternative mir einen Job gesucht an der Uni. Mit dem Hintergedanken, ich bewerbe mich wieder, bin ich dann näher dran. Und ja, dann wurde ich auch gefragt, warum müsst ihr denn dauernd Physik studieren? Und dann habe ich auch gesagt, ja, es gibt so viele Dinge, die ich nicht verstehe. Das ist mir jahrelang vorher schon aufgefallen mit dieser Wäschetrommel. Wir hatten zur DDR-Zeit so senkrechte Trommeln, also mit senkrechter Achse, wo man die Wäsche aus der Waschmaschine reingestopft hat. Und dann fing die an und dann machte die solche Hüpfer. Also nicht zur Seite oder so, wenn man das nicht so ganz gleichmäßig geladen hatte, sondern hoch.
Ich kann mich erinnern, meine Großmutter hatte auch seine. Also in Österreich hatten wir auch welche, wo die Rotationsachse quasi senkrecht zum Boden steht. Und ja, stimmt.
Da musste man sich so draufstützen.
Ja, genau.
Und die sprang einen richtig entgegen. So 10 Zentimeter manchmal, also hatte ich den Eindruck. Man musste diese Schläge abhalten. Manchmal fing sie sich und wurde ruhiger. Manchmal auch nicht, da musste man rein und nochmal neu, also mal stoppen und neu sortieren. Und trotzdem war immer die Wäsche oben, die klebt am Deckel.
Genau.
Und das ist das Gleiche wie beim Wendekreisel. Dass der diese Pilzkappe, die man mit unten startet, wenn man am Stiel dreht, dreht sich später rum. Und die Wäsche hatte den Wunsch sozusagen lieber weg vom Boden. Und diese Sprünge sind nicht erklärbar. wenn das so einen Schlag hat, so eine Schlagerbewegung, dann muss die zur Seite springen und nicht hoch. Ohne dass es hier jetzt seitlich gelegt hätte, dann könnte man es ja wieder verstehen. Oder auch in einem kleinen Winkel, die hatte kaum einen Winkel, vielleicht ein halbes Grad oder was, und springt hoch. Also das war ein Rätsel. Und das habe ich dann auch mit meinen Kollegen dort diskutiert. Und dann haben die, nachdem ich die zweite Ablehnung hatte, haben die sich dann mal mit der Direktorin, das war eine Etage höher, unterhalten. Die hat mich dann nochmal hochgeholt und da haben wir auch nochmal eine Stunde geredet, die war sehr nett. Und dann habe ich meinen Studienplatz gekriegt durch die Direktorin, weil sie meinte, ja, ich kann das durchsetzen. Bloß wegen diesem Zehntel in den Zeugnisdurchschnitt, das muss nicht sein.
Also ja. Jemand, der diese Fragen stellt, hat sie ja gemeint, der muss einfach Physik studieren. Ne? Weil
ja,
du hast
das war so.
Du hast die richtigen Fragen gestellt, ne?
Ja, ich habe auch noch über andere Themen geredet, das weiß ich heute nicht mehr. Aber es war eben, die Begeisterung ist angekommen sozusagen. Die hatte ich schon in mir drin. Und so ging es im Studium dann weiter. Ich habe da auch Fragen gestellt, wo alle bloß gelacht haben, wo ich heute noch sage, das sind die aktuellsten Fragen, die es gibt.
Zum Beispiel?
Ja, Zeitsprünge. Es gab da Meldungen von Zeitsprüngen im Bermuda-Dreieck. Wurde natürlich als Witz abgetan, aber es hat mit Wirbeln zu tun. Das sind richtige Wetterwirbel, die von unten kommen. Ja, aber das ist jetzt auch wieder eine längere Geschichte, dass da wirklich Menschen an der Uhr Sprünge hatten. Die ganze Besatzung, also die ganzen Mitflieger hatten den gleichen Zeitsprung nach der Landung. Nach also, vorne oder nach hinten, ja. Abgesehen von denen, die ganz verschwunden sind, die hat es dann verschluckt.
Und die Fragen hast du schon in den 70er Jahren dann gestellt, also Berlitz ja. Gelesen und gleich erklären wollen, ne?
Das kam in der Zeitung. Küche gab es da noch nicht.
Ah, okay.
Und ich habe da schon nach den Ursachen gesucht. Überhaupt, dass es solche Effekte gab. Oder Menschen, die von Telepathie gesprochen haben, wo der Nachbar, der plötzlich eine Frage gestellt hat, wo Gedanken nie ausgesprochen wurden. Also die Beobachtung, dass man Gedanken lesen kann, die hatte ich schon zu der Zeit. In der DDR. Rein zufällig. Es gab tausende von Leuten, die das nicht hatten, aber ich hatte es eben.
Und die Physik hat keine Antwort drauf, außer gibt's nicht.
Ja.
Und das ist halt irgendwie, das ist echt ein Mau. Die Antwort ist Mau, ne?
Und selbst im Studium, da hat man Praktikum hier, Nebelkammer, da musste man dann durch die Kurven aus, da wurde wirklich mit radioaktivem Material gearbeitet und wurden solche Ringelkurven ausgewertet und da waren noch Kurven dabei, die passten nicht rein. Und da hat sich niemand drüber aufgeregt. Wir sollten nur die raussuchen, die passen. Also wo man wisst, das ist Elektron, das ist Proton. So, und die dazwischen, nö, die gibt's nicht, das ist ein Fehler.
Da Gas schreibt, also ich kenne diese Waschmaschine auch noch ganz leicht, aber an so einen Hüpfer erinnere ich mich jetzt nicht. Nein, es ist nicht die Waschmaschine, es ist die Wäschetrommel, also die sich ja ganz schnell dreht, ne?
Ja, genau.
Vielleicht deshalb.
Der Trockner.
Also die Waschmaschine, wenn die also
senkrecht... Ich habe mich direkt versprochen, das ist ein Trockner gewesen.
Wäsche.
Wo man nur die Wäsche trocknet. Ja,
Wäschetrommel, glaube ich, sagt man dazu. Keine Ahnung.
Schleuder.
Also, Schleuder. Wäscheschleuder, so.
Das ja.
Ist. Genau. Aber ich bilde mir, ich kann mich an das auch erinnern. Also meine Oma hatte genauso eine. Ach so, schreibt er. Ja, genau. Zuhören. Ja. Okay. Zähne nachwachsen, das habe ich auch deinen Videos entnommen. Funktioniert's?
Es gibt Leute, wo das anfängt, also ja. Wo das schon durch ist. Ich warte ja auch drauf. Also
ja,
vielleicht hört man es, dass ich ein paar Zahnlücken habe. Es muss noch kommen.
Ja.
Die dritten müssen aktiviert werden. Da soll es auch Spritzen geben, mit denen man das anregt. Aber da bin ich noch nicht drauf gestoßen und ich warte erstmal jetzt auf die nächste Zeit, wo dann sich Wesentliches hoffentlich verbessern wird.
Ja, hoffen wir. Aber ja. Wer weiß, auf das warten wir schon lange. Also, naja, kommen wir vielleicht später noch drauf. Wir sind da bei vielen Dingen nicht ganz, also derselben Meinung, ja, oder, aber das ist ja okay.
Ja.
Du sagst, eine anschauliche Quantenmechanik ist möglich, genau. Und ich meine, warum zieht es denn eine für? Also dich hat es zur Mystik gezogen und zu diesem Weltbild eigentlich, das ja völlig verschieden ist von der klassischen Physik, wo ja alles auf messbare Ereignisse eigentlich nicht zurückgeführt, sondern beschränkt wird. Ne? Das ist ja irgendwie auch jetzt das Problem wahrscheinlich. Und aber dich hat es da immer hingezogen, weil es...
Nee, es waren Erlebnisse.
Ja.
Ich habe jetzt noch eins noch nie erzählt. Da war ich dann später bei der Akademie tätig, schon 10 Jahre oder so. Da gab es, das war in Berlin, eine Ausstellung, eine russische Ausstellung von Gemälden eines Malers, der Außerirdische gemalt hat. Die sind ihm angeblich erschienen und er sollte sie malen. Und er hat gesagt, ich kann nicht malen, habe ich noch nie gemacht. Doch, doch, du wirst es können. Und als Ausgleich dafür machen wir dich gesund. Der war schwer herzkrank und so. Und das war dann später alles weg. Also so wird es erzählt, ja. Und in dieser Ausstellung gab es so 10 bis 15 Bilder, Ölgemälde. Und ich war da mit meiner Tochter, die war da gerade 1 Jahr alt. Die hatte ich auf dem Arm oder war es ein halbes Jahr alt. Ich glaube, die war kleiner. Und... wo ich da stand bei dem Vortrag, wir standen alle so drum um den Mann drum rum, fing die an zu schreien und dann sagte er, gehen Sie mal da weg. Das ist hier das einzige negative Bild, das vertragen manche nicht und Kinder überhaupt nicht. Und dann hat er gesagt, ja, und hier gibt es so Stellen an den Bildern, die geben eine Kraft ab und wir wissen nicht, wo das herkommt. Da waren schon Leute da, Wissenschaftler und welche vom Radio und so, die Fernsehen, die haben da sich... die Farbschichten irgendwie, man kann nichts fühlen. Ist eine normale Leinwand und Farbe und wenn man die Hand davor hält, kommt eine Kraft raus.
Und deshalb hat deine Tochter zu weinen begonnen, oder wie?
Ja, an diesem einen Bild und bei allen anderen waren solche Kräfte und ich habe das auch gemerkt. Es war wie ein Wind kam da raus. Und man konnte die Bilder von allen Seiten anfassen und angucken, es war nichts da, was diesen Wind gemacht haben könnte. Also so wie ein Magnetkraft, als hätte ich da unter der Haut einen Magneten und mich zieht es da an oder schiebt es weg. Es war wegschieben. Ja, das hat mich so sehr verdutzt, dass ich dann gefragt habe, oder siehst es angeblich ein Professor in Russland, der das auch gemessen hat und das hat so und so viele Einheiten und kannte ich alles noch nicht, Bovis oder was die da für Einheiten nannten. Da habe ich dann gesagt, da geben Sie mir Kontakt, mit dem muss ich mal reden. Und dann habe ich dem geschrieben und habe den eingeladen. Ja, das war dann das erste Mal, dass da jemand, der eben so sensitiv, der kam dann an mit einer Art Pendel, ja, waren wir alle enttäuscht. Aber was er dann gemacht hat, das war wieder total verblüffend. Also ich habe wirklich die Akademiekollegen zu einem Vortrag von diesem Mann eingeladen und mein Chef hatte die Einladung unterschrieben, was eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit war zu so einer Thematik. Aber der war sehr vielseitig, mein Chef. Und da ging es eigentlich los.
Und das alles in der materialistischen DDR? Hä?
Ja, diese Ausstellung, die
war
hat
das
mich...
War das der Maler David Huggins? Huggins?
Nein,
okay.
Nein, das war ein ganz russischer Name.
Fragt jemand im Chat. Und übrigens, Andreas Hamburg fragt, kennt sie Angela Merkel als Studentin oder Tutorin?
Nö, die ist zwar mein Jahrgang, aber ich habe mit der nie was zu tun gehabt.
Aha. Nö, interessant. Nee. Aber die hat ja auch Physik studiert. Ja.
Die ist auch 55 geboren, genau wie ich.
Ah, okay.
Und aber ich glaube nicht, dass sie in der DDR studiert hat. Die ist doch erst rübergekommen. Aber das weiß ich jetzt nicht.
Keine Ahnung.
Ja.
Ja, also du hattest also... bist dann durch eigene Erlebnisse, Erfahrungen, die jetzt im klassischen physikalischen Weltbild nicht enthalten sind, schlichtweg quasi in andere Richtungen geleitet worden. Kann man das sagen?
Ja, dieser Professor aus Russland war der Erste. Der hat dann sogar Kurse bei uns gemacht. Wir mussten den immer einladen, es durfte kein Russe einfach so herkommen. Und da habe ich zum Beispiel eigene Fähigkeiten entdeckt durch diese Kurse. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Also wir sollten so irgendeine Person nehmen und an der mit der Hand spüren, wie die sich anfühlt. So die flache Hand, 10 Zentimeter vor die Brust oder wo wir wollen. Und dann sich merken, wie sich das anfühlt. Jeder Mensch hat da ein bisschen Wärme oder ein bisschen Kribbeln. Jedes ist ein bisschen anders. Und dann soll die Person sich hinter eine lange Wand stellen. Gibt es ja in manchen Gebäuden so lange Wände, wo man dann Gang außen hat und dann läuft man innen an der Wand lang und fühlt, wo der Mensch steht. Und ein Zeuge steht in der Tür und sagt, ach, stimmt. Oder na, kann man ja metermäßig abschätzen, ob das stimmt. Da habe ich immer getroffen. Da war ich sowas von baff, wie geht denn sowas durch eine Wand den Menschen fühlen? Also, dass diese Felder da durchgehen und dass man die dann noch unterscheiden kann, das hat mich als Physiker umgehauen. Ich habe das alles nicht geglaubt gehabt. Das fing an damit, mit diesem russischen Professor. Ja.
Professor ist, für was?
Ach, Extrasensorik nannte sich das. Aha. Das ist heutzutage auch nicht ernst, also wird im Westen nicht ernst genommen. Ja, aber die haben richtig Universitäten für sowas. Und mein späterer Mitarbeiter ist auch an so einer in so einem Institut gewesen und war Jahrgangsbester für Extrasensorik.
Ja, ich meine, in Russland gibt es ja auch Frequenzmedizin und solche Dinge, das kriegst du dort auf Krankenkasse. Ne? Also,
ja, das ist tot so.
Interessant, dass in der DDR ein russischer Professor eine Einladung gebraucht hat und nicht einfach so kommen durfte.
Nee, niemand durfte das. Entweder ist man Tourist und in der Gruppe, die darf man da nicht verlassen. Okay. Oder man hat so eine Sondergenehmigung. Das war aber umgekehrt genauso. Also ich bin oft in Russland gewesen, aber nur mit einer Reisegruppe. Und dann kann man sich dann mal einen halben Tag abseilen. Aber wenn man da nicht, nachts nicht da ist, da wird man dann gesucht.
Ja.
Man muss da immer unter Kontrolle sein.
Und war das so das beeindruckendste Erlebnis, das du da gehabt hast? Oder gab es dann wirklich so eines, das dich dann so quasi über den Jordan gebracht hat?
Ja, das war dann mein Heiler in der eigenen Praxis. Ich habe ja nach der Wende den Beruf gewechselt, habe mich zu einer Heilpraktikerin ausbilden lassen und wir hatten in der Ausbildung auch einen Russen, der uns unterrichtet hat, so gerade was diese Biofelder betrifft, was man da alles so machen kann. Und der suchte jemanden, der ihn in die Praxis nimmt. Und ich hatte mir gesagt, naja, wird der spannend, den könnte ich das anbieten. Und dann habe ich wegen ihm sogar ein halbes Jahr eher die Praxis aufgemacht, als ich eigentlich wollte. Ich habe schon alles geplant, da hatte ich nicht mal die Prüfung bestanden. Aber es hat dann geklappt. Und der hat dann auch Psi-Kurse gemacht, wo ich natürlich alles machen musste, die Einladung schreiben, die Werbung in der Zeitung. Da habe ich noch eine sauteure Abmahnung gekriegt dafür, weil da irgendein angebliche Heilversprechen drin waren. Stimmte nicht, aber Pech gehabt. Ja, und dann saßen wir da in diesen Kurses. Ich durfte natürlich dann kostenlos mitmachen als seine Chefin. Das war übrigens ein Arzt, ne? Als ausgebildeter Kinderarzt und Herzarzt, der aber mit den Händen arbeitete, prinzipiell. Der hatte zwar dann seinen Universitätsabschluss, aber das konnte er besser und das war auch der Anziehungspunkt, ja. Er konnte nicht nur mit den Händen arbeiten, er konnte auch Gedanken lesen. Und Telekinese und so, hatte ich ja, glaube ich, letztens schon erzählt. Und was mich da richtig umgehauen hat, war so eine Übung, da sollten wir uns entspannt hinsetzen, uns die 7 Chakren vorstellen, und die Farben da, oben violett oder wie das so weiterging, blau und grün und unten rot im untersten Chakra. Von oben nach unten immer so in Gedanken aufleuchten lassen langsam und dann zum nächsten gehen und wieder aufleuchten. Habe ich gemacht, aber als ich unten ankam nach orange, das Rot kam nicht. Konnte ich gar nicht sehen und dachte ich, naja, ich fange einfach von vorne an. In der zweiten Runde bin ich dann entspannter, dann wird es vielleicht. Ich bin kaum wieder oben, lass das oberste aufleuchten. Da sagt er, Gabi, was machst denn du? Du warst doch noch gar nicht fertig. Das Rot war noch nicht gemacht. Das Rot war noch nicht aufgeleuchtet oder so ähnlich. Und dann war ich fertig. Ich hatte es ja selber kaum gesehen, diese Farben. So nur ganz unsicheres Flackern und so ganz dünnes Lichtlein. Und er hat es aus ein paar Meter Entfernung gesehen, was ich mache. Am hellerlichten Tag. Das vergesse ich heute nicht, wie platt ich da war, dass er das kann. Ich weiß, er kann Gedanken lesen, dann kann man sich ja vorstellen, dass er das irgendwie aus dem Kopf holt. Aber dass ich jetzt irgendwas produziere mit meinen Gedanken, was er sieht, an meinem Körper,
Naja, also wenn er Gedanken lesen kann, dann würd mich das jetzt auch nicht mehr so. Aber,
naja. Oh, okay. Da hätte er auch hören können, dass ich es nochmal anfange deswegen, dass das nicht auszusehen war.
Aha. Du sagst, eine anschauliche Quantenphysik ist möglich. Und ich nehme an, du meinst, wenn man es eben mit mystischen Konzepten auch verbindet, oder? Und mit Leadbeater, über den wir sehr viel sprechen werden, eine Besant, Korschelt, Reichenbach und so weiter. Also lauter so Namen, die auch immer wieder auf dieser Sendung fallen, aber...
Ja, es geht mir darum, dass das Thema, das Wort Quanten so abstrakt ist. Selbst Quantenphysik, da hat man irgendwas von dem Max Planck genommen und das Quanten genannt und dann alle Rätsel, die man hat, da drauf gepackt. Und was man eben braucht an Daten, das wird dann als Mittelwert genommen, irgendwie Wahrscheinlichkeiten und so, Amplituden, Wahrscheinlichkeitsquadrate, jedenfalls nichts Anschauliches. Da wird irgendwas vermischt und man kann nichts sehen. Das hat auch damals unser Professor gesagt in der Ausbildung. Sucht euch bloß nicht vorzustellen, das geht nicht. Könnt ihr vergessen. Quantenphysik kann man sich nicht vorstellen. Die muss man einfach lernen. Auch die Formeln, hier Hamilton-Operator und so. So und so geht das und so muss man das machen, damit da was rauskommt. Hat mir damals schon nicht gefallen. Und irgendwann habe ich dann eben kapiert, was ist denn das, was sich da so quantisiert? Warum quantisieren sich die Teilchen? Warum sind die alle gleich, die Elektronen oder so? Warum gibt es da nicht große und kleine, wie irgendwo die Steine in der Kiesgrube und so? Und das ist dann durch die Wirbelphysik mir klar geworden. In dem Moment, wo mir klar wurde, die müssen ernährt werden, die Wirbel. Die sind nicht einfach da und bleiben, wie die Physik so denkt, dass die Planeten eben für immer am Himmel hängen, weiterdrehen, weil sie nicht gestört werden. Nein, das ist ein riesiges Uhrwerk und die müssen untereinander, beliefert werden mit Energie. Ich nenne das ja ernährt werden. Und durch diese Ernährung sind sie gezwungen, sich anzupassen an die Wellenlänge, die da das Futter gibt. Ja? Und um das zu realisieren, müssen sie eine konkrete Größe haben. Und alle, die in demselben Umfeld sind, haben dann die gleiche Größe. Also die resonanteste Größe. Im besten 1:1 oder 1:2 oder 1:3 sogar. Da lässt sich es auch schön durchschieben, Energien, also Frequenzen. Aber das muss man erstmal kapieren, dass da eine Ernährung stattfindet und dass die Wirbel ausgerichtet sein müssen, um ernährt zu werden. Das habe ich aber alles im ersten Teil erklärt. Kann man ja bei dir gut finden, ne? Gabi Müller in die Suche und dann hat man es schon.
Ja, man kann auch auf den Namen klicken und dann kriegt man alle Sendungen und so weiter. Ja. Jemand Sperber fragt, mit Bohmscher Mechanik, bist du damit vertraut?
Ja, ein kleines bisschen. Er hat im Grunde versucht, die Interferenz zu umgehen, indem er gesagt hat, naja, da geht das Atom kaputt und da gehen dann Wellen da, die sich da so irgendwie die überlagern sich nicht, aber die kommen als Summe hinten wieder an. Das ist eine ganz komische Erklärung, die man eigentlich nicht, selbst mit der alten Sichtweise kann man nicht so richtig mitgehen. Aber er wollte es mechanisch erklären, ohne Wellenbild. Er hat das schon irgendwie vorausgesetzt. Vielleicht bestehen ja diese Teilchen aus kleineren Bestandteilen, die da mal eine Weile einzeln weiterfliegen und sich dann wieder zusammenfinden. Das war so sein Hintergrund. Aber das Wort richtig Wirbel ist da auch nie so gefallen, würde ich sagen. Wir haben eine eigene Sendung gemacht von unserem Verein zum Bohmschen. Da ging es aber mehr um die um seine Dialekt, also seine Kommunikation, Bohmsche Kommunikation. Aber ist er als Physiker auch bekannt geworden für seine, wie nannten sich diese Erklärungen, diese Linien. Na, ist egal. Ich habe es jedenfalls, wer sich das anguckt, auch in diesen Mystik heiratet Physik gibt es auch einen Teil, wo es um Quanten geht. Den kann man sich anhören und da habe ich da ausführlich so ausführlich, wie ich konnte. Es war ein netter Versuch, was er gemacht hat, aber ohne Wirbelweltbild ist es nicht anschaulich. Und es war zu früh. Zu der Zeit konnte niemand das Wirbelweltbild anbringen. Es war so gut wie verboten. Es hat ja früher jeder in Wirbeln gedacht, auch der Maxwell. Und auf einmal durfte man es nicht mehr.
Wer hat es verboten?
Wer? Das möchte ich auch gern wissen. Es wird so eine Clique sein, die hinter der Wissenschaft steht und uns lieber dumm sieht. Die nicht wollen, dass wir an die Wahrheiten rankommen.
Ja, aber es muss ja keine böse Absicht sein. Es kann ja einfach ein Irrtum sein. Oder vielleicht irren sie sich ja doch nicht.
Ja, das habe ich immer gedacht. Das habe ich im letzten Teil bei dir, 2019, habe ich das noch gedacht.
Aha.
Dass das Denken das nicht zugelassen hat, dass die alle so verklebt waren von diesen Stand, den der Einstein vorfand und hingerückt hat in seine Vorstellung. Und dann in dem Moment, wo er sagte, Lichtgeschwindigkeit ist konstant, das müssen wir prüfen und da kann man den Äther gleich mitbeweisen und dann lief das nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Und dann hieß es, oh, Äther gibt's nicht. Später hat er ihn zurückholen wollen, 20 Jahre später, und nee, 10 Jahre später, hat dann keiner mehr hören wollen. Also sich alle so sehr drauf gestürzt hatten, auf seine Sichtweise, und dann war es ihnen peinlich. Aber ich glaube nicht, dass es unbedingt nur die einzelnen Menschen waren. Es gab bestimmt auch viele, die gerne zum Wirbelbild zurück wollten. Es gab ja ganz viel alte Ansätze. Gerade Maxwell ist ja ausgegangen von den Wirbeln. Die wurden irgendwie absichtlich zum Schweigen oder zumindest nicht veröffentlicht oder nicht gefördert. Heutzutage fliegt man dann raus, wenn man nicht auf Linie ist. Oder kommt, wenn es noch schlimmer ist, ins Irrenhaus oder so. Und seit letztem Jahr weiß ich aber, nee, das war wirklich eher eine politische Sache und nicht jetzt eine Menschen- oder eine Physiker-typische Verirrung.
Okay, politisch? Interessant.
Das war Absicht, ja.
So hast du ja schon angesprochen, also in deinem, diese Wirbel, die befinden sich ja im Prinzip im Äther, also in diesem hierarchischen Äther, den wir im ersten schon beschreiben. Und auch das Koilon wird es genannt. Und das ist eigentlich dieser Urgrund, in dem ja auch die Mystik sich abspielt. Also dort trifft sich das ja irgendwie, oder?
Ja, Koilon ist nicht Äther und nicht Äther.
Okay.
Das ist das Einzige, was existiert. Und man versucht immer mit diesem einzigen Hintergrund alles zu erklären. Und das ist eigentlich Unsinn. Der ist so weit weg, der ist so fein. Wir können ja jetzt schon mit den Augen im Wasser nichts sehen, irgendwelche Atome. Und das wäre sozusagen hinter 100 solchen Schritten. Also wenn du jetzt im Wasser das Atom sehen würdest und guckst dir den Hintergrund davon an und den kannst du dann sehen, der hat das gleiche Größenverhältnis und das musst du dir x-mal wieder vorstellen. Also 800 Schritte insgesamt von einer 16-fachen Verkleinerung, jetzt nach meinem Stand. Das ist völlig uninteressant. Das kann kein Mensch irgendwie, wenn diese ganzen Hierarchien dazwischen alle die gleichen Gesetze haben, dann reicht es, wenn du die ersten 3, 4, 5, von mir aus 10 kennen würdest. Und wir selber als Menschen, wir haben Zugriff auf 7 Hierarchien, die jeder 7 Stufen haben. Das reicht. Da sind wir schon bei Gott und dann geht es aber noch einmal so weiter, ein paar Mal. Der Gott des Gottes ist dann wieder so weit und der von dem wieder. Bis zum Koilon ist Unsinn.
Bis zum Koilon ist Unsinn? Das verstehe ich nicht. Was meinst
du? Es so fein ist. Es ist so weit weg.
Ach so, okay.
In den Größenskalierungen.
Ja. Jemand schreibt, wer soll denn was gegen Wirbel gehabt haben und warum?
Ja, weil man dann...
Meister S. schreibt es.
Ja, weil man dann die Wahrheit erkennt. Dass wir auch, die ganzen Leute, die aurasichtig sind und so, also alles, über das ich schreibe, das würde man dann schneller erkennen, das würde fast jeder erkennen. Und dann können wir uns an unsere Kraft erinnern und ganz anders erstmal eine neue Wissenschaft anfangen und anders agieren. Wir können dann...
Es ist ja die Frage, gell, ob... Und das finde ich schon, ich habe in der Frage gesagt, kann man sowas wirklich verhindern, dass jemand, wenn das jetzt wirklich stimmt... dein Ansatz oder den Ansatz, den jetzt, wie du jetzt sagst, auch Maxwell zu Anfang gehabt hat, weiß ich nicht. Ich weiß, dass Maxwell mit vierdimensionalen Vektoren gearbeitet hat und so weiter, mit Quaternionen, glaube ich, und so.
Ja, ja, und er hat einfach komplexe Zahlen miteinander kombiniert. Und es ist aber auch an für sich eine sehr verkürzte Sache. Aber er hatte immer Wirbel im Kopf. Und das war ja auch gut eigentlich. Und man kann es auch benutzen, weil ja die Wirbel die Realität sind. Aber damit man hat dann ein paar Sachen noch gestrichen, dann war es nicht mehr sichtbar.
Ist ja die Frage, wenn das jetzt wirklich quasi die Wahrheit ist, ja,
ja.
Kann man das dann wirklich, ich meine, wie will man denn verhindern, dass, ich meine, Wissenschaftler sind deshalb Wissenschaftler, weil sie ja sehr intelligente Menschen sind. Wie will man verhindern, dass die dann irgendwann da drauf kommen? Kann man, ich meine, geht das immer nur mit Druck und ja, keine Ahnung, ich meine, das ist...
Das ist ganz, wie soll ich denn sagen, ich muss ja ein negatives Wort suchen. Wenn es Absicht ist, dann haben die sich das genau überlegt. Ich habe doch selber erlebt, wie man mit dummen Fragen aneckt an einer Universität. Mhm. Also, du darfst nicht fragen, was nicht im Lehrbuch steht. Schon weil die Professoren keine Antwort wissen. Das ist denen peinlich.
Also, ein guter Grund, warum man dann nicht fragen
darf. Du kannst das auch nicht in der Vorlesung fragen. Mhm. Da sagen sie, reden wir später in der Pause und dann ist er schnell weg. Also es ist ganz schwierig, da irgendwas Neues, was außerhalb des Rasters steht, und man kommt auch, man wird auch nie selber Dozent oder Professor, wenn man da so ein Zweifler ist oder so ein Quertreiber, der da zu viel fragt. Das ist eine Aussortierung. Man wird nur Professor, wenn man angepasst ist.
Ja, also natürlich, man muss schon mitspielen und so, und ja, das mit den Fragen, das kann ich ja aus eigener Erfahrung zum geringeren Teil auch bestätigen. Ja, also es gibt Fragen, die sind zwar durchaus legitim, aber entgegen dem, was Wissenschaft eigentlich sein sollte und in manchen Bereichen sicher auch noch ist, aber in vielen Bereichen irgendwie nicht mehr, versucht man halt nur die bestehende Theorie ständig zu bestätigen, und alles, was die in Frage stellt, ja, wird halt ignoriert oder unter den Tisch gekehrt. Aber Gabi, dafür braucht es nicht unbedingt, weißt, ich kann mir auch vorstellen, dass dann diese Mechanismen allein vielleicht reichen, um dann halt eine neue Idee oder eine alternative Idee, ja, also jetzt die Wirbelphysik im Vergleich zur Teilchenphysik ja eigentlich, ne, weil dem steht sie ja dann irgendwie gegenüber, oder? Und das reicht vielleicht schon, dass man das einfach nicht will, weil man eben jetzt mit dem Teilchenansatz arbeiten will und weil man ehrlich davon überzeugt ist, der Teilchenansatz und ja.
Man würde ja ohne Kosten Wissenschaft machen können, so wie das Besant gemacht haben. Hier müssen sie aber Milliarden abgreifen, um einen Teilchenbeschleuniger zu bauen, und wer weiß, was sie dort unten wirklich machen, wofür sie die Milliarden gekriegt haben. Das ist der Fakt. Das ist ja eine Betrüger-Clique. Das ist ja, sind ja alles Gangster, die da die ganzen Pläne machen. Ich rede jetzt gar nicht von den Physikern, sondern von den Geldgebern. Mhm. Die bestimmen doch, was gemacht wird. Nicht nur an der Uni, überall.
Das
an
ist
den
so,
Instituten,
ja.
An Akademieinstituten, auch an diesen Beschleunigeranlagen. Das sind die Geldgeber. Und die kriegen ja die Berichte, was geplant wird. Und dann wird eben gestrichen, was zu... gefährlich ist, wo man eben vielleicht noch was finden könnte.
Du hast aber eine Besant und natürlich Leadbeater, wie war jetzt schon schnell sein Vorname?
Leadbeater, Charles Webster.
Charles Webster, Leadbeater. Die haben da also einen völlig anderen Ansatz. Also währenddessen man in der klassischen Physik dann halt mit Teilchenbeschleunigern versucht hat, durch Kollisionen dieser irgendwo auch hypothetischen Teilchen, aber es hat dann schon noch Ergebnisse gebracht, die eben diese Theorie auch immer wieder bestätigt haben, das muss man halt auch sagen. Aber
die haben doch das Gleiche gebracht, was Leadbeater schon 1910, was die schon gezeichnet haben. Das sind die ersten Ebenen vom Wasserstoff.
Also nicht das Gleiche, finde ich. Ich finde, Leadbeater hat da viel, viel detaillierter das noch gezeichnet, was ich interessant finde.
Ja, aber ich meine, was die Physik gefunden hat.
Ja. Aber
die haben 1% gefunden, was Leadbeater gezeichnet hat. Oder noch weniger.
Vielleicht gehen wir jetzt einmal auf das ein. Also, Charles Webster, Leadbeater und Annie Besant, zwei führende Theosophen im ausgehenden 19. Jahrhundert haben sich dem Aufbau von der Materie gewidmet, offenbar. Und das Buch Okkulte Chemie, in dem haben sie dann ihre, ist glaube ich 1910 oder wo was erschienen,
dort haben sie, 24.
Oder 24, dort haben sie das dann publiziert. Aha, 24 erst, okay.
Die haben schon vorher, da gab es
Zeitschriften. Aber ich habe irgendwo gelesen, 1910, das habe ich glaube ich jetzt auch im Ankündigungstext.
Naja, da haben sie angefangen, das in Zeitschriften zu publizieren, monatlich. Und dann, ich kann sein, dass es 10 nochmal ein Buch gegeben hat, aber das, was man heute noch druckt, ist von 24.
Also die erste Ausgabe war, glaube ich, früher, ja?
Ja, kann schon sein, aber die von der gibt es gar nichts mehr.
Ja.
Und dann haben sie aber weitergemacht bis 33, als dann Lied wieder starb. Der war ja über 90 und ist dann gestorben und sie auch kurz danach oder so. Oder davor jedenfalls. Um die Zeit sind die dann gestorben und dann hat es keiner mehr gemacht. Ihr Mitarbeiter, der immer dabei war, hat noch bis 1950 dran gearbeitet, an den Büchern und an, die haben ja viele Zeichnungen dann mal verbessert und da wurde schon viel reingesteckt. Es gab ein ganzes Team. Und das Buch von 1950, das ist leider jetzt nicht gedruckt. Also bei uns kriegen wir das nicht. Das gibt's bloß online von einer russischen Webseite in Englisch. Und das habe ich online stehen in einer Automatikübersetzung. Das kann man so als Deutsche ganz gut lesen. Mit den tollen Bildern von den ganzen Molekülen, von chemischen Molekülen, wo man dann die Elemente zusammen drin hat. Und dann sieht man dann, dass das überhaupt nicht, dass die Elemente nicht in ihrer Form erhalten bleiben, wie das die Physiker denken.
Und das findet man auf deiner Website. Also die ist eh verlinkt und dort findet man genau diesen.
Ja, und auch in der Serie Mystik heiratet Physik habe ich dann die ganzen Links drin. Sogar bei dir hier in der Bilderserie steht's. Ich guck mal jetzt runter, welche Nummer das ist.
Genau, wir haben ja wieder eine Bilderseite zur heutigen Sendung.
Ja. Und das ist das Bild Nummer 10. Da steht unten drin perlenschnur.org/suche und Suche OC mit großen S und großen OC. Das heißt Suche Okkulte Chemie.
Ah ja, genau. Dort ist die Adresse angegeben, genau.
Und dort kann man jedes Kapitel anklicken und man kann auch Suchworte eintippen. Wenn ich jetzt irgendein Element haben will, weiß ich hier, Samarium oder so, dann kommen die ganzen Treffer, wo man das hat und dann kann man wieder dort aufs Kapitel klicken und weiterlesen. Das ist aber automatisch übersetzt. Also wer das wirklich, der kann im Original das Englische vielleicht, obwohl dann weiß ich nicht, inwieweit die Russen das gut gemacht haben. Nee, das war ja vielleicht Original. Ich schätze mal, das ist im Original gekommen von den beiden.
Original auf Russisch, oder wie?
Die hatten das zwischendurch in Russisch, ja.
Aha. Okay. Ja, gut. Es wird
Blavatsky in Russland bearbeitet, deswegen hat ja auch Putin erzählt, sie können Gold herstellen, ne? Also das ist kein Wunder. Wenn sie das alles schon so viele Jahre...
Ja, mit genügend Energie kann man ja Gold herstellen mit Fusion, ne? Aber es zahlt sich halt nicht aus.
Stimmt überhaupt nicht.
Klein schwer. Nicht?
Nö.
Okay.
Ist überhaupt nicht schwer, wenn man das Buch hier kennt.
Ja, aber auch jetzt kann man, also auch mit herkömmlicher Physik kann man ja Gold herstellen. Man braucht nur so viel Energie, dass sich es überhaupt nicht auszahlt.
Weiß ich nicht.
Ja, ich weiß es auch nicht, ich habe es nicht gelesen.
Du meinst sozusagen
Fusion oder
die Nanogrammweise oder so.
Ja, ja, natürlich. Ja, ja.
Ach, oh, heiß, schön heiß machen und runterkondensieren lassen.
Aha.
Wie wenn man jetzt hier aus der Siliziumschmelze einen Siliziumkristall erzeugt, so kann man da aus irgendeinem Stoff, von mir aus kann man ja hier einen Nachbarstoff nehmen, vielleicht Blei. Nee, Blei nicht, geht auch Blei, aber hier. Quecksilber ist ein Nachbarstoff, hat dieselbe Masse. Und den total zu legen in die U-Atome, alle 7 Stufen, nee, 5 braucht man bloß hoch. Quecksilber ist ja flüssig, ne? 5 Stufen hoch. Und dann ein kleines Goldnugget hinlegen oder von mir aus ein Milligramm. Und dann kühlt sich das ab und drumherum entsteht Gold wieder.
Eine besonderen Leadbeater, die haben also, wie du hast gesagt, die haben also sehr günstig geforscht. Ja. Die haben eigentlich gar nichts gebraucht. Die haben sich hingesetzt und haben sich quasi auf dieses Uratom, so hat er es ja genannt, konzentriert und haben einfach geschaut, was hat es für Eigenschaften und haben dann dadurch Einsichten gewonnen. Also im Prinzip, sie haben über Materie meditiert. Kann man das so sagen?
Ja, es war so mehr oder weniger am Anfang Interesse. wie sieht denn eigentlich die Welt in der Luft aus? Wie sehen die Teilchen der Luft aus? Bei einem Spaziergang kam ihnen die Idee. Die waren eine Gruppe von Leuten, die waren nicht mal alleine. Und dann haben die gesagt, na gut, ich mach's mal, ich guck mal nach. Irgendwo auf einer Wiese in einem Park haben sie in die Luft geguckt und dann haben sie gefunden, wie sich Sauerstoff bildet, also wie Sauerstoff aussieht, wie Stickstoff aussieht. Später haben sie natürlich noch Kohlendioxid angeguckt und so. Aber, und das haben sie dann gleich gezeichnet. Das war vor der Jahrhundertwende. Und dann haben sie wieder ein paar Jahre gar nichts gemacht und dann kam aber mehr Interesse. Gibt es denn die noch mehr? Und dann haben sie überlegt, ja, was nehmen wir denn jetzt noch für Elemente? Und dann haben sie im Mineralwasser die Mineralien sich angeguckt und mussten sie alles suchen. Ja? Ich meine, Eisen findet man leicht, das ist ja schon isoliert. Aber manche Elemente sind nicht so leicht zu finden. Da waren schon viele im Mineralwasser. Und dann wussten sie auch nicht, wo sie noch suchen sollten. Die Steine auf der Straße waren alle gleich. Und dann sind sie ins Mineralogische Museum in Dresden. Ich weiß gar nicht, wieso die dort in Dresden waren. Aber keine Ahnung. Die haben eben dort, da haben sie dort Meteoriten angeguckt, die vom Himmel gefallen sind. Die haben also auch andere Elemente gehabt, die man sonst nicht hier findet. Der Liedbieter hat sich praktisch davor gestellt am Anfang und hat da reingeguckt und sich dann verkleinert. Er musste sich erst fokussieren, dass er auf diesen Stein trifft und nicht den Stein daneben. Da stand nämlich auch drin, eine Bezeichnung, was da so alles drin sein könnte. Aber er musste ja mit Sicherheit dann auch das Richtige sehen. Und dann haben sie davon Zeichnungen gemacht. Und später kam genau dieselbe Masse raus wie in den Physiktabellen. Aber das, was die da gezeichnet haben, das konnte man nicht zusammen kombinieren. Es wird ja immer behauptet, naja, die haben sich das ausgedacht. Die haben ja manchmal nur ein Zehntel gesehen in einem symmetrischen Gebilde und haben da ausgezählt. Das waren ja auch viele Hunderte meistens an Uratomen. Und das dann hochgerechnet, mal so und so viel, was weiß ich, 12 Trichter oben, unten nochmal 12 Trichter. Und dann kamen sie genau auf die Masse im Periodensystem. Und das wurde damals gerade erst erstellt, das Periodensystem. Also so vollständig. Die Masse hatte man vorher schon von den wichtigsten Elementen, aber nicht von den größeren, ja, von den schweren Elementen und den Lanthaniten und so weiter. Hatte erst, das haben die wirklich tolle Sachen schon um die Zeit angefangen. Und die haben natürlich noch ein paar Elemente mehr gefunden, die es heute noch nicht gibt. Also die, ja, man,
Okkultum zum Beispiel, ne?
Ja. Ja.
Okay, aber das heißt, man kann sich das so vorstellen, Liedbieter, also zumindest am Anfang, hat er sich wirklich auf ein Stück Kohle, auf ein Stück Eisen oder hat sich vor einen Meteoriten gestellt, hat sich auf das konzentriert und hat dann, du nennst das Uratome, das ist also etwas, was viel, viel kleiner ist als ein Elektron noch, also ein Elektron besteht ja schon aus, ich weiß nicht, wie viel Uratomen. Und diese Uratome sind ja eigentlich Wirbel dann in diesem Äthermedium, oder?
Kann man sagen? Ja. Und sein Mitarbeiter war immer dabei und dem hat er das diktiert.
Aha.
Also das war ja so diffizil, das konnte man sich vielleicht gar nicht merken. Er hat dann einfach gesagt, dass jetzt sehe ich das und das und das und dort sind 10 und dort sind 18 und dort sind so. Und dann haben sie dann hinterher die Zeichnung noch zusammen gemacht, was er sich erinnern konnte. Und dann ist er weiter wieder rein ins nächste und so haben die das. Und dann war es auch so, er musste sozusagen mit seinem eigenen Heterkörper das machen. Der hat ja auch Augen. Sein physischer Körper hat Augen, die können sowas nicht auflösen. Aber der Heterkörper kann schrumpfen, der hat ja viel kleinere Teilchen. Der ist ja schon mal, der nächstfeinere ist ja schon mal wenigstens physisch Stufe 3. Und 2, genau. Ansonsten Plasma ist vielleicht noch nicht. Ich weiß es auch nicht genau, wie dieser gröbste Körper ist. Er konnte sich in den Astralkörper begeben, der hätte aber keine physische Materie gesehen, sondern Astrale. Das wird aber vielleicht nicht machen, weil die Astralwelt genauso aussieht. Ne? Also er konnte, um dann das gesamte System aufzubauen, das physische Uratom, nachdem er das sehen konnte, mit seinem feindschaftlichen Körper mit einer Energie zu schnipsen, die er aus den Augen geschickt hat, oder Finger, weiß ich nicht, ob er das dann. Man kann mit dem Willen zum Beispiel arbeiten, das ist auch so ein Schuss aus dem, ich glaube, aus dem Herzchakra. Das sind Energieströme. Und dann hat er das zerteilt. Und dann hat zum Beispiel so ein Uratom zerstäubt und dann geguckt, oh, da fliegen ja Teilchen weg. Und dann musste er, um die anzugucken, wieder in den Ätherkörper wechseln, in den Ätherkörper, in den noch feineren, in einen, der weiter außen liegt.
Wir dann haben das Bild 9, ne?
In seinen Astralkörper gegangen, ja, genau.
Falls man sie jetzt gerade fragt, von was zum Henker du da redest.
Ja.
Also das ist da ein, das heißt, der Äther eben, weil sein also die Vorstellung ist, das ist ein hierarchisches Äthermedium und das sind dann verschiedene, ja, man kann jetzt Frequenzbereiche sagen, wenn man will, aber, oder?
Ich erkläre mal das Bild.
Ja.
Links ist so ein Würfel, das ist überliefert aus den Veden. Da gibt es sozusagen Scheiben an dem Würfel, da steht physische Welt, Astralwelt, Mentalwelt und so weiter.
Bild Nummer 9 auf der Bilderseite ist das, ja.
Genau. Da ist links Figur 49, so habe ich das rauskopiert aus den. Und zwar habe ich das aus dem Buch vom, wie hieß das denn wieder? Von dem Gina Rajadasa. Der Mitarbeiter hat da nochmal ein Buch gebracht. Hat er das alles ein bisschen aufbereitet nochmal. Habe ich natürlich alles in meinem Buch genannt, in den Quellen, wie das Buch heißt. Kann man auch auf der Webseite das Verzeichnis finden, das Literaturverzeichnis, Quellenverzeichnis. Die Webseite heißt viva-vortex.de. Ja, also 7 Welten als Scheiben eines Würfels gezeichnet hier. Und auf der anderen Seite sieht man eine Einteilung in 7 auch Scheiben. Also jede dieser Welten hat wieder 7 Stufen. Die haben das dann Stufen genannt. Das sind also 7 mal 7 Stufen insgesamt. Und diese Stufen sind die Aggregatzustände, von denen wir nur 3 kennen. Wir kennen ja bloß fest, flüssig, gasförmig. Und bei Plasma, da sagt man dann so eine Mischung aus irgendwas, Gas, geladenes Gas, sagen die einfach, die Physiker. Aber es ist eigentlich eine Stufe vor dem Gas. So wie man zwischen flüssig und gasförmig eine Stufe hat, gibt es nochmal eine Stufe von gasförmig zu Plasma. Und die haben das hier ätherisch genannt. Das Grüne müsst ihr euch angucken, auf dem Bild hier, wo physisch steht, in dem schwarzen Feld, und da ist rechts das Grüne, das ist unsere Welt. 7 Stufen. Und in den unteren 3 sind unsere normalen Physikwissen und Technik angesiedelt. Plasma vielleicht auch noch, die Stufe 4. Und 3 und 2 nennen die hier oberätherisch und unteratomisch und dann atomisch. Und das machen die übrigens bei allen Welten mit derselben Bezeichnung. Aber dann sind es eben die astralen Stufen. Und hier sind wir bei den physischen Stufen.
Und das hat mich zum Beispiel schon sehr erinnert. Ich habe mich immer in den 90ern mit Kabbalistik und so weiter beschäftigt. Und da gibt es ja diesen Baum des Lebens. Und da kann man, irgendwo kann man da auch diese 7 Hauptzentren, glaube ich, raus. Aber der hat da schon mehrere Knoten noch. Aber das Interessante ist eigentlich, dass dieser Baum des Lebens dann quasi oben und unten mit dem Nächsten und dem Vorgehenden und dem Nachfolgenden verbunden ist.
Ja, das Ende der einen Welt ist, da folgt der Anfang der anderen.
Also das ist eigentlich eine klassische mystische Vorstellung, dass wir also, unsere Welt ist quasi so hierarchisch aufgebaut, 7 Hierarchien, ja, 7 ist natürlich überall. Und dann gibt es die nächste großen Sprung, also da ist es von physisch nach astral und dort geht es aber wieder gleich weiter. Da gibt es dann auch wieder fest, flüssig, gasförmig, ätherisch. Das ist eigentlich ein sehr, also für Mystiker eigentlich ein sehr vertrautes Konzept.
Ja.
Für das Physiker nicht. Für Physiker
ja.
Nicht.
Ne. Ja gut, die wissen nichts von oberätherisch und unteratomisch. Das ist nämlich elektrisches Feld und magnetisches Feld. Für die ist das ja was völlig anderes. Das ist keine Materie. Die ist nur so fein, dass man sie nicht mehr wiegen kann. Und atomisch erst recht nicht. Ja, das sind ja die.
Aber das sind Uratome, also die sind ja viel kleiner. Also das hat jetzt nichts mit den Atomen aus der Physik zu tun. Ne?
Ich habe aber hier das übernommen, was die geschrieben haben.
Ja.
Das ist genau
aber
der
es sind
Text
keine Atome, wie sie jetzt zum Beispiel in der klassischen Physik ein Element aufbauen.
Nein, das Wasserstoffatom hat 18 diese Uratome von Stufe 1. Und das sind so ganz kleine Wirbelchen, die hast du oben, weiter oben in so einem Bild, hat man da das letzte Mal schon drin, das ist das Bild Nummer 3. Ne? So sehen die Uratome aus, die Anu.
Ja, genau.
Sind wie kleine Herzen und unten ein bisschen spitzer und dann geht die Strömung oben raus und unten rein und in der Mitte hoch.
Und das ist zum Beispiel einer dieser Zeichnungen, die Leadbeater oder die jemand nach seiner Anleitung angefertigt hat, oder?
Ja, die hat das selber gemacht, so haben sie das gesehen.
So haben die das gesehen, wirklich, okay.
Ja, und aber der Punkt ist aber auch. Es gibt eine Zeichnung, da sieht man dann die Spirillen, dass auf jeder Linie dann noch einmal so eine Windung drumherum ist.
Also es ist doppelt und dreifach gewirbelt, ne? Also das wirbelt und
diese, um jede Windung ist es wieder gewinde. Also unsere Physischen haben in 7 Hierarchien diese Spirillen dran. Spirillen in Spirillen in Spirillen. Und man kann das eigentlich aufziehen. Und es ist aber nicht ein einziger Wirbelfaden, sondern 10 getrennte. Wenn man das so aufziehen würde, hätte man 10 große Ringe.
Ja.
Je nachdem, wie weit man zieht. Man kann ja an so einem Telefonkabel auch ziehen, ne? Da sieht man dann, wie lang das ist. Und so ist das eben, wie am Telefonkabel, dieses am Hörer, ja? Was so zusammen spiralisiert ist, damit man viel Reichweite hat. Und dass es nicht so lang rumhängt.
Aber jetzt, damit es irgendwie ein bisschen verständlicher wird, weil, also, und das, was man da sieht, jetzt zum Beispiel im Bild 3, diese Spirillen, also das sind mehrfach gewirbelte oder mehrfach verdrillte eigentlich Fäden, so kann man sich das vorstellen.
Ja.
Die, also das hat Lied wieder so gesehen und das ist eigentlich jetzt quasi so, das spielt sich dann alles in diesem Äther. Aber der eigentlich ein hierarchischer Äther ist, weil es da mehrere Äther.
Die entstehen ganz und gar von selber.
Das, die Wirbel,
wo die Physik sagt, Fluktuation und so, da entsteht ein Teilchen, dann geht es wieder weg, ein paar Erzeugung und ein paar Vernichtung. Das baut auf diesen Dingern hier auf. Bloß die Teilchen, die wir finden, die müssen wenigstens schon Stufe 5 haben. Oder wenn sie fest sein sollen, Stufe 7. So, und in jeder Stufe haben sie völlig anderen inneren Aufbau, weil sie aus diesen Anu bestehen.
Jemand fragt, wo Photonen und Licht eingeordnet werden in dieser.
Ja, also das ist jetzt von mir eine Hypothese. Der Leadbeater hat nie was über Licht, der hat zwar das Wort Licht benutzt, aber es kam auch mal eine Frage, es gibt im Anhang einige Fragen, wo er auch meinte, er kann das so nicht so richtig erklären. Es sieht manchmal Licht, aber er sieht dann praktisch für den Ätherkörper, mit dem man das benutzt, gibt es immer wieder Licht, was er in dem nächsten Ätherkörper wieder nicht sieht, weil er gar nicht die Rezeptoren hat in diesen Augen, ja. Für mich ist das physische Licht zum Beispiel.
Also er hat, damit es ein bisschen, damit Leute erfolgen können, die jetzt sich noch überhaupt nicht mit sowas beschäftigt haben. Der hat also quasi in diesen verschiedenen, was man da sieht auf diesem Bild, diese 7 Ebenen, die dann wiederum in 7 verschiedene Ebenen unterteilt werden, der konnte sich quasi da in eine ganz andere Ebene begeben. Und dann.
Er hat seinen Körper gewechselt, er hat mit dem Bewusstseinsfokus.
Okay, das heißt, wir haben Körper in all
diesen. Wir haben alle diese Körper.
In all diesen Ebenen.
Er hat die Fähigkeiten, seine physischen Augen praktisch nicht mehr als Fokus zu nehmen, sondern als den astralen physischen, also den astralen Körper zu nehmen und durch den zu gucken. Und mit dem kann er nämlich schrumpfen. Er schrumpft sich in diese Welt hinein, weil der ist viel feiner. Da kann er mit seinem Bewusstsein sich. Ich weiß nicht, wie er das macht, das muss auch Übungen geben dafür.
Mit Sicherheit.
Da praktisch runter, kleiner machen. Also schrumpfen, würde ich das schon mal nennen. Und so weit, bis er da was sieht.
Also er begibt sich selbst in diesen, nennen wir es Frequenzbereich, keine Ahnung, in diese Ebene der Wirklichkeit. Und mit diesem Körper, den wir halt in jeder dieser Ebenen, also eigentlich sind es 49 Ebenen. Ne? Und man kann sich in, oder?
Ja, ich weiß bloß nicht, ob er. Ich denke mal, er kann sich. Wir haben diese die 7 Chakren und deswegen haben wir 7 Körper. Und er kann meiner Ansicht nach nur in 7 Stufen runtergehen. Der kann jetzt nicht in halben Stufen gehen. Das weiß ich nicht genau, aber vermute ich mal. Weil, das habe ich in der letzten Zeit erst gefunden, die Mitte jeder Stufe ist so ein Zentrum, wo man wieder eine Wesenheit hat. Also die dann praktisch nach oben und nach unten Verbindung hat. Das hat auch mit Raum und Zeit zu tun.
Ja, versuchen wir nicht zu viel auf einmal, aber okay. Ja, ja. simpel gesagt, also er kann sich innerhalb dieser 7 Stufen der physischen Welt, da hat er sich zumindest herumbewegt. Oder er hat sich in
ich denke mal, meinst du, dass er da wirklich im Astralen, es könnte auch sein, dass er im Astralkörper, ich habe immer gedacht, er hat den Astralkörper genommen und damit in der physischen Welt, da waren das ja dann große Teile, ne? Das wissen wir nicht genau. Aber jedenfalls einen feineren, fertig. Wollen wir uns lieber nicht festlegen.
Ja, er hat sich einfach in einen anderen Bewusstseinszustand begeben und hat dann dort diese Dinge gesehen und es gab dann ja auch andere, die ähnliche Dinge gesehen haben und konnte das dann auch verifiziert werden, also jetzt von der klassischen Physik?
Die Annie Besant genauso.
Ja, vielleicht sollten wir ein bisschen was zu diesen beiden Figuren auch sagen. Die Annie Besant ist ja eine äußerst interessante Figur, die war ja auch Politikerin und das war ja einer der ersten Frauenrechtlerinnen.
Ja, die hat, die waren so unterschiedlich, die beiden.
Ja.
Der Liedbieder, der war ja so eine Art Bischof
Der war Priester, war Priester ursprünglich.
Und der war so richtiger Engländer, so ein Kolonialist, der hat sich so für die englische Macht eingesetzt. Und die Besant, die ist dann extra nach Indien gegangen, um dort den Frauen zu helfen und praktisch ganz im Gegenteil. Und auch bei uns hat sie da geholfen, Arbeiterschaft und so weiter. Also in England natürlich. Und das passte gar nicht zu ihren spirituellen Fähigkeiten, die sie ja auch noch hatte. Die waren ja herausragend. Die hatte auch Kontakt zu vielen, zu Gandhi zum Beispiel. Der hat sie verehrt, der hat ein Bild von ihr über dem Schreibtisch. Und die war weltberühmt mit ihren Fähigkeiten. Und die haben sich aber so mit Unterricht durchs Leben geschlagen. Englisch und Lehrer für Mathe, lauter so ein Zeug, ne? Aber das war unentgeltlich, was die hier gemacht haben mit dieser ganzen okkulten Chemie. Das war einfach Berufung. Das musste gemacht werden.
Und
die wussten, wie wichtig das ist, was sie hier machen. Haben immer gehofft, es wird aufgenommen von anderen und fortgesetzt.
Und in diesem Buch Okkulte Chemie haben sie das dann zusammengefasst. Also all diese Schauen, die sie da hatten,
ihre Veröffentlichung dann in ein Buch zusammengefasst. Die haben das regelmäßig veröffentlicht. Das wurde schon zeitnah rausgegeben.
In was für ein Medium?
Lucifer hieß der, glaube ich.
Ah, ja, nein.
Die Zeitschrift.
Ja, ja, genau. Nein, Lucifer Gnossis, glaube ich.
Ja, so ähnlich.
Aber der hatte auch Ludwig, Ludwig Steiner. Steiner hatte auch, Rudolf. Rudolf Steiner hatte auch drin, ich sage immer Ludwig Steiner, ich weiß nicht warum. Rudolf Steiner hatte auch in demselben publiziert, ne?
Ja, das war wahrscheinlich so wie heute die Raum und Zeit.
Okay.
Alle, die nicht im offiziellen Almanach reinkamen hier, wie bei uns hier die großen Fachzeitungen.
Warum hat das eigentlich Lucifer Gnossis geheißen?
Ich meine, der Lichtbringer. Lucifer ist ja eigentlich auch ein Wesen, was dafür gesorgt hat, dass die physische Welt überhaupt in die Realität kam. Also der unsere Frequenz so weit abgesenkt hat, dass wir kondensieren konnten.
Dem haben wir das alles zu verdanken.
Ohne Lucifer gäbe es die 3D-Welt nicht. Ja. Mhm. Und dass der so negativ dargestellt wird, ist eigentlich ein Fehler. Das hat uns auch die Christa Jasinski beigebracht. Lucifer ist neutral. Das ist eine Energie, die diese Kondensation verursacht hat. Und wenn man den verherrlicht, das wurde damals eben gemacht und auch vorher schon wie ein Gott gefeiert, kommt der aus dem Gleichgewicht. Es ist dann wie eine Trennung von Ladung. Da hat man eine große Minus, ist meistens die helle, und plus die dunkle. Und die nannte man dann Satan. Also Lucifer ist in der Mitte. Und dann gab es zwei, komme ich auf diesen anderen Namen nicht, der positiv ist. Also Satan ist der Negative und es gibt noch einen anderen Namen für den Positiven. Okay. Ist egal. Muss man bei Christa mal gucken. In den Vorträgen von ihr, wer sich sehr dafür interessiert, sollte die alle mit anhören. Die wir beim Perlenschnurverein haben ja 2-3 Vorträge von ihr gemacht. hochgeladen, also mit unserem Verein hat sie die gemacht. Da hat sie das genau erklärt.
Ja. Okay, aber gut, interessant. Interessanter Ausflug.
Der Mensch hat es verursacht, dass es Satan gibt, indem er die eine Hälfte verherrlicht hat, ist die andere sozusagen in Schräglage gekommen, ins Gegenteil. Okay. Und dadurch sind wir noch tiefer gefallen. Der hat dann sozusagen weiter für eine Absenkung gesorgt.
Interessantes Konzept, ja.
Ja.
Es ist mal so, bei deinen Sachen, ich meine, vieles verstehe ich einfach nicht. Aber das Problem ist halt, ich meine, wenn ich was nicht verstehe, dann kann ich es halt auch nicht wirklich beurteilen. Ne? Das heißt, ich kann da jetzt nicht sagen, ist das völliger Quatsch oder ist das völlig genial? Sobald ich es nicht verstehe, dann müsste ich mich dann wahrscheinlich viel, viel länger und viel, viel eingehender damit beschäftigen. Aber wenn ich das nicht tue, dann kann ich es halt auch nicht beurteilen. Und bei vielen von den Dingen, von denen du sprichst, geht es mir genau so. Ja, das sage ich ganz ehrlich. Ich verstehe sie zu wenig, um sie beurteilen zu können. Aber vieles auch wenn es im ersten Moment völlig befremdlich wirkt, ja, also wie jetzt zum Beispiel auch deine Sicht auf Lucifer, ich meine, das ist natürlich, man ist da jetzt christlich völlig anders geprägt und ich bin jetzt kein gläubiger Christ, ja. Aber ich bin christlich geprägt natürlich. Ne? Klar, wenn ich da aufwachse in einem katholischen Land, dann, also vieles erscheint dann auf dem ersten Moment wirklich abstrus, aber trotzdem gibt es sehr vieles von dem, was du sagst und da geht es mir mit vielen Dingen immer wieder so, wo mich dann doch irgendwas anspricht drinnen und ja, keine Ahnung. Also das muss man da irgendwie auch vorher rausschicken und oder voraus ist jetzt schon ein bisschen zu spät, aber
also deine, das mit dieser Trennung, das mit der Trennung, das ist nicht in Jahrhunderten Schritten, das ist ja viele Jahrtausende her.
Ja, ist ja klar. Ja, also aber das wird jetzt gar nicht so enge, weil da sind wir jetzt völlig am anderen Thema. Das ist zwar irgendwie hochinteressant, ja. Aber ja, jetzt habe ich aber leider den Faden vergessen, was ich noch sagen wollte. Jedenfalls, vieles ergibt dann für mich auch einen Sinn auf irgendeiner Ebene. Ja? Und
ich denke auch logisch.
Ja, natürlich. Ich meine, du bist Physikerin. Ich meine, sagst du,
ich will nur logische Lösungen. Alle anderen fallen sowieso raus. Und dann sind die nachvollziehbar, wenn man genug fragt. Ich setze manchmal so viel voraus, weil ich das schon tausendmal gehört habe.
Absolut, also, ja, absolut.
Auch, wenn ich da von Christa was lerne, ich habe das in anderen Büchern schon gelesen. Jane Roberts war mein erstes Buch in die Richtung. Da wurde auch viel darüber erzählt. Es ist gechannelt, das Buch.
Ja, und genau das würde ich sagen. Deine Theorie ist auch nicht in Stein gemeißelt. Also du bist da durchaus noch, also du revidierst auch durchaus Aussagen, vor allem wenn du jetzt Sachen quantifizierst und so, das revidierst du dann halt auch wieder.
Ja, ne? Ich habe im letzten Teil habe ich zum Beispiel den Schritt zwischen den Welten mit 2 hoch 13 beziffert. Inzwischen denke ich, zwischen diesen Farben, die ich da eingetragen hatte, ne, zwischen physischer und astraler, zwischen astraler und mentaler und so weiter, ist 4 hoch 13. Also 2 hoch 26, also 2 mal 13 in der Potenz. Das heißt also 26 Zweien hintereinander geschrieben und ein Malzeichen dazwischen.
Ja, 2 hoch 26, das ist so quasi die Größenunterschiede zwischen den einzelnen.
Das ist mein jetziger Stand. Ja. Ich habe damals schon gesagt, bin mir nicht sicher. Und das ist natürlich etwas mehr als 8.192, sondern das Quadrat davon. 64.000 65, habe ich jetzt auch in den Kopf. Und da ist dann zwischen den Stufen nicht die 4, sondern die 16 als Größenstufe, als Größenunterschied zwischen Stufe fest und Stufe flüssig. Ja, gibt's Faktor 16 zwischen flüssig und Gas, wieder 16, zwischen zum nächsten 16. Das weiß die Physik überhaupt nicht. Die denken zum Beispiel, die Atome im Gas haben die gleiche Größe wie im Festkörper.
Das haben sie nicht?
Nee. Aha. Ja, das Also das sind ja andere Wirbel und die sind um Faktor 16 anders in der Größe. Aha. Und die U-Atome...
Also flüssiges, wenn man jetzt irgendein Metall verflüssigt, sehen die Atome völlig anders aus, deiner Meinung nach? Oder
die haben einen anderen Molekülaufbau, das sind wie Dissoziierte. Die haben ja praktisch von der Flüssigkeit...
Wenn du jetzt Moleküle sagst, aber wir sprechen jetzt von Atomen.
Ich rede jetzt von Elementen, die eigentlich... ein Teilchen sind in der Physik. Und die haben aber mal 18. Also wenn ich jetzt eine Masse habe von, nehmen wir mal Kohlenstoff, das ist einfach, hat eine Masse von 12. sechs Protonen, sechs Neutronen, Atommasse 12 und das mal 18. Das ist die Anzahl der Uratome. Und die sind aber miteinander nicht etwa, wie die Physik sich das vorstellt, dass die alle im Kern liegen und außen ist irgendwas völlig anderes. Ich habe jetzt gerade nicht von Elektronen gesprochen, sondern es ist ein blumiges Gebilde aus diesen 12 mal 18 Anu.
Ein blumiges Anu, Moment, Anu sind diese Uratome und
ja.
Genau. Und Leadbeater hat das alles gesehen, nämlich also ja. diese Uratome ordnen sich dann zu sehr komplexen Strukturen an. Es ist auch jetzt völlig wurscht, ob das jetzt 18, 16, 24, vergessen wir das einmal.
Ja, aber es sind ganz viele in jedem Atom, in jedem
Grundaussage,
Element des Periodensystems.
Die Grundaussage ist, dass diese Stoffe, also ein Element, in dieser Theorie oder nach dieser Sicht, die jetzt die beiden und auch andere dann auf das gehabt haben, dass die verschiedene Größen und verschiedenen komplexe Strukturen ausbilden, auch je nachdem, welchen Aggregatzustand sie einnehmen. Richtig?
Genau.
Und das, was er da gesehen hat, das finde ich sehr interessant. Also diese Anus, also diese Uratome, die machen dann verschiedenste Muster und so weiter, und das erinnert mich total an Kirchenfenster, interessanterweise. Und oder so an Ornamentik eigentlich. Also das sind eigentlich auch aus dem Orientalischen bekannte Ornamentik. Das erinnert mich total an das, so wie er die Materie aufgebaut gesehen hat. Ist das Zufall oder einfach nur jetzt bei mir
irgendwie? Das weiß ich jetzt nicht, ob die Kirchenleute damals schon Zugang hatten. Das war ja ein paar hundert Jahre eher. Bestimmt hatten die das.
Ja, ich meine, da gab es ja auch Mystiker. Also ich meine,
hier gibt es ja ein Bild bei dir, ne? Du hast jetzt das Bild Nummer 10 drin.
Ja, genau.
Da sieht man schon mal bei Wasserstoff, wie das aussieht. Auf der linken Seite sieht man unten bei E5 das Gas. Das sind diese Dreiergruppen.
Bild Nummer 11 meinst du jetzt, oder?
10, oder?
Ah, 10,
Bild
genau.
10, Bild
ja.
10.
Ja,
11 auch, da haben wir dann schon richtig Chemie. Aber bei Bild 10 ist es der Wasserstoff alleine. Der hat muss man unten die E5, unten links steht E5 und daneben haben wir so ein rosa Dreieck mit einem Minus drin und ein blaues Dreieck mit einem Plus drin. Ja? Zwei Dreiecke als Neunergruppe. Diese Herzen, das sind die Anu. Aber die sind das falsche Größenverhältnis hier. Da müsste man, um die echte Größe, da müsste ich das ganze Bild vielleicht DIN A3 und dann mache ich einen Punkt rein mit einem Bleistift.
Ja,
dann haben wir
ist ja klar. Aber das ist so quasi jetzt ein Beispiel dafür, wie sich diese Uratome in der Schau von Leadbeater und Besant, wie sich die dann anordnen und die Elemente dann wirklich bilden. Also was ich schon sehr interessant finde, ist, das ist ja ein viel komplexeres Modell der Materie oder zumindest viel detaillierter. Muss nicht richtiger sein deswegen natürlich, aber es ist auf jeden Fall viel detaillierter als das, was man dann ein Bohrschen Atommodell zum Beispiel lehrt.
Genau.
Ne? Und das finde ich schon mal interessant.
Und ich wollte bloß mal den Übergang zu dem nächsten Bild erklären, weil wir ja gerade darüber reden. Ja, diese beiden Dreiecke, das rosa und das blaue von Bild 10, die tauchen wieder auf im nächsten Bild. Oben und unten von diesen anderen Zeichnungen. Das ist jedes Mal Wasserstoff.
Ja.
Wir haben ja links OH, da ist das Wasserstoff geteilt. Die sind oben und unten angeordnet um das O. O ist so eine Spirale. Die geht im Kreis, wie man es rechts sieht. Ne?
Ist bloß das sind anders. Jetzt wirklich Moleküle, das man dann im Bild 11 sieht. Ne?
Das sind chemische Moleküle. Aber das, was wir als festes Atom bezeichnen, das lässt sich teilen. Und zum Beispiel in dem HCl, da hat sich nicht nur das Wasserstoff, ach doch, da hat sich das andere ist ja Cl, in NaOH zum Beispiel, ganz rechts, da ist das O um das Na gewickelt. Das Na ist in der Mitte dieser Griff, dieser Handelgriff und oben und unten diese Propeller, das ist das Na, genau wie das HCl, die ähneln sich. Aber da hat sich das Sauerstoff drum gewickelt. Das hat sich da rein gefummelt praktisch. Das muss man sich als Spirale mal vorstellen. Das muss man ja richtig reinkriegen erstmal. Also das muss ich teilen alles vorher, bevor das da reinpasst. Und dann wieder das andere als Deckel obendrauf.
Also und so haben die dann wirklich diese Moleküle gesehen. Also das haben sie, ja. Das ist dann wirklich Zeichnungen, die sind angefertigt worden von jemandem nach ihren
Beschreibungen.
Nach ihren Beschreibungen. Ja. Und ich meine aber, und die sehen natürlich völlig anders aus als in der Wissenschaft beschrieben.
Die Wissenschaft hat ja bloß die Summenformel, die weiß eigentlich gar nicht, wie das zusammenpasst.
Also die mitteln dann da quasi drüber, sagst du?
Ja, die sind ineinander verschachtelt. Das ist dann die optimale Passung, ne? Die wollen sich ja entladen, deswegen gehen sie diese Bindung ein. Aber überall, wo noch Ladung sind, wird das ausgeglichen durch die Bindung.
Aber wenn wir jetzt von Mystik und Physik sprechen, konnten die dann aus diesen mystischen Einsichten auf der Materie, konnten die dann daraus irgendwelche, die Physik macht ja vor allem Vorhersagen, die dann verifizierbar sind, falsifizierbar. Konnten die das auch? Aus diesen...
Die haben sich die Mühe gar nicht gemacht, das ist schade. Die hätten viel mehr, die hätten die Chemiker verblüffen können. Es gibt tausend mehr Verbindungen, die möglich sind, wenn man von diesen Sachen weiß. Man kann zum Beispiel hier rauslesen, dass Vitamine rechts und links gedreht sein können. Das merkt man jetzt erst langsam in den letzten Jahren, dass da künstlich hergestellte Sachen vielleicht gar nicht gesund sind. Man muss die immer als Extrakt aus der Pflanze holen, weil eben dort die richtigen drin sind. Die Pflanze sortiert sich das. Aber jetzt aus irgendeinem Chemierest was zusammenzaubern, das kann giftig werden, weil man da die Falschen nimmt. Wir wissen ja gar nicht, dass die, das, was wir Isotope nennen, das sind ja hier völlig neue Elemente eigentlich. Die haben anderen Aufbau. Da gibt es nicht bloß ein paar Kugeln mehr im Zentrum, die sehen völlig anders aus.
Also, was du jetzt andeutest, die haben dann schon Vorhersagen gemacht, die dann später, erst viel später in der klassischen Wissenschaft gefunden wurden. Kannst du noch ein paar Beispiele nennen?
Ich weiß jetzt bloß vom Okkultum, dass man das eben sich hier angucken kann. Und jetzt müsste mal jemand, das habe ich schon auch von diesen Spiralen erzählt, wenn die wüssten, es könnte da noch ein Element geben, was nicht bloß wie Helium zwei Protonen, zwei Neutronen hat, sondern ein Neutron und zwei Protonen. Sowas kann man sich nie vorstellen momentan. Oder beziehungsweise der Name, das ist so ein Ding. Oder, Deuterium, Tritium. Bei Tritium hat man aber zwei Neutronen und nicht zwei Protonen. Es gibt also momentan dieses Okkultum noch nicht. In der Physik.
Haben die zum Beispiel auch Transurane stabile vorhergesagt? Weil natürlich möchte ich ja auf das berühmte Element 115 hinaus, ne, auf das Unobtainium.
Naja, da müssen sie es gefunden haben. Das ist, glaube ich, schwer zu finden.
Nein, sie haben es inzwischen schon stabil gekriegt, glaube ich, in kleinsten
Mengen. Ich meine jetzt die Leute, der Liedbeter, die müssen das irgendwie angucken können.
Ah, okay.
Und wenn das ein Physiker bloß eine Nanosekunde erzeugen kann, wo soll das der Liedbeter?
Ah, okay. Die haben sich wirklich nur, das gesehen, was halt in ihrer Umgebung war und das konnten
was
sie dann beschreiben.
Okay. Rumliegt, ja. Die mussten ja gucken. Die sind eigentlich nur Beobachter. Aha. Die haben nichts gedeutet. Die haben auch kein Wort über Wirbel gesagt. Das ist jetzt mein Part, dass ich das mal interpretiere. Das geht ja schon los bei Wasserstoff, dass ich jetzt jahrelang gegrübelt habe, wie sind die eigentlich angeordnet? Man kann aus dieser Plattenzeichnung das Räumliche noch gar nicht erkennen. Weil es sind ja rechts und links gedrehte. Und die haben dann auch noch verschiedene Zugänge zum Astralen. Wie ist das eigentlich wirklich angeordnet? Und warum sind das hier die einzigen Lösungen? Gibt es nicht noch 10 andere Lösungen für die Anordnung von 9 Anu?
Also verschiedenen Elementen oder Isotopen, wie man oft sagt, oder keine Ahnung, was auch immer in der Richtung.
Wenn ich jetzt irgend so ein Element zerschieße und kriege die Einzelteile, bildet sich auf der Stelle Wasserstoff. Immer, die haben zwei Sorten übrigens gefunden, aber immerhin, einer von den beiden Sorten bildet sich dann. Warum? Gibt es nicht noch mehr Lösungen? Und warum ist das die einzige Lösung? Warum ist das ein Optimum? Das ist das einzige stabile Optimum von diesen zwei Sorten Wasserstoff. Diese Frage bin ich jahrelang nachgegangen und noch nicht fertig. Ich bin erst vor ein paar Monaten jetzt einen Schritt weitergekommen, in dem mir klar geworden ist, wie überhaupt in der Dreiergruppe die Energie fließt. eine Dreiergruppe hat ja ein Problem mit dem dritten Teil, ne? Also zwei Anur, die sind ja ausgeglichen. Die müssten ja aufeinander zustürzen und weg sein. Was hält die auseinander? Und was macht das Dritte dann? In welcher Stelle darf das stehen? Und hat das, welche Rolle spielt das, um die beiden auseinanderzuhalten? Es muss schon funktionieren irgendwie. Und das, ein Zweierpaar zum Beispiel, ist Licht, weil es selber keine Eigendrehung hat. Es kann nur pendeln. Es hat ja ein links gedrehtes und ein rechts gedrehtes und da kann sich die Gruppe nicht entscheiden, drehe ich mich jetzt im Ganzen rechts rum oder links rum. Bei der Dreiergruppe ist eines im Überschuss und so dreht es dann. Die Dreiergruppe hat eine Eigendrehung. Wenn da zwei Plus und zwei Minus sind, dann dreht die wie ein Plus. Und wenn zwei Minus und ein Plus sind, dann dreht sie wie ein Minus. Also die Minus ist immer die negative Ladung und Plus die positive. Und die Materie hat eben dieses Ungleichgewicht. Und weil sie ungleich ist, kann sie sich wieder verbinden mit dem anderen, was anders geladen ist. Also eine einzelne Drehung ist wie eine Ladung. Wenn ich ein minus gedrehtes Dreierteil habe, dann brauche ich ein plus gedrehtes, um wieder im Gleichgewicht zu sein. Ja? Das ist dann wieder die nächste Stufe in diesen ganzen Kondensationen. Das ist aber logisch. Das sind praktisch die einzigen Lösungen, die Wirbel machen können, die hier entstehen im Periodensystem. Darüber haben die nicht nachgedacht. Die haben auch nicht gefragt, warum sind sieben das Maximum, die sich zusammenfinden zur nächsten Stufe. Die haben das nur festgestellt. Sieben und acht gibt's nicht. Dann gibt's zwei Teilchen ab acht. Oder dann haben wir sieben und eins in der Mitte, das ist aber einzeln, das ist nicht mit denen verbunden. Das ist dann schon die nächste Stufe. Und darüber haben wir im Verein nachgedacht. Warum sind sieben das Maximum?
Also im Prinzip, du hast das Wirbel-8-Bit. Ich weiß nicht, ob man das in der ersten Sendung behandelt, aber ganz kurz, wie bist du eigentlich zu dem gekommen? Weil was du dann eigentlich gemacht hast, ist, du hast dann bist ja später erst auf diese Arbeit von Leadbeater und Besson gestoßen und hast es dann irgendwie da Dinge wiedererkannt, die sich für dich aus dem Wirbelweltbild ergaben.
Ich hatte
oder?
Das Wirbelweltbild schon vorher. Ja. Ich habe über das Wort Toccato war schon erfunden und ich hatte Texte geschrieben, kann man ja alles finden bei der Raum und Zeit. 96 ging das eigentlich los. 99 dann noch welche und dann bin ich erstmal 2004 oder so auf die okkulte Chemie gekommen. Oder ich glaube schon 2004. Oder danach.
Ist wurscht, es ist wirklich wurscht. Ja. Hängen wir uns nicht auf so irgendwelche Zahlen auf. Ja,
also 2007 ganz bestimmt, da habe ich dann darüber Artikel geschrieben.
Ja. Und das hat sich dann verbunden mit dem Wirbel. Und
ja, dann hatte ich dann den Effekt, mein Gott, ich hatte ja recht. Und die schreiben auch, die Masse ist der Hohlraum. Die schreiben zwar nicht, dass da was leer pumpt, das habe ich immer gesagt, der Wirbel pumpt leer. Also ich bin immer vom Tornado ausgegangen, dass dieser Sog im Tornado zieht an und Gravitation zieht an und Masse macht auch sowas untereinander anziehen. Und wenn die Teilchen Wirbel sind, dann kann das nur der Sog sein, was denn sonst? Und dann habe ich der Weg war wahrscheinlich direkt über die Bücher von Professor Meil. Der hat diese Wirbel verglichen, den starren Wirbel, den Potentialwirbel. Und wenn man das kombiniert, kapiert man dann, die Teilchen sind eben, die entstehen dadurch, dass die schnellste Schicht im Wirbel senkrecht zu ihrer Flussrichtung einen Sog erzeugt. Und dadurch wird die immer stärker. Das sind dann die Wirbel, die sich selber stabilisieren. Und da wird von außen angezogen und von innen angezogen. Und innen gibt es dann diesen Hohlraum. Und das ist die schwere Masse und von außen die träge Masse. Ich bringe nämlich was in Bewegung, was dorthin fließt. Und wenn da praktisch unten außenrum dieses Medium ist, in dem das alles stattfindet, dann kommt das mit in Drehung, falls jetzt das Ding in Drehen ist. Und dann ist die ganze Trägheit eigentlich nur die Drehung des Hintergrundes, die mitgenommen wird. Wie wenn ich am Meeresgrund sitze mit dem Propeller, dann werde ich das Meer in Gang bringen da unten.
Also Trägheit ist quasi das, wenn man jetzt diesen Äther als Flüssigkeit modelliert, dann ist Trägheit quasi eben diese Strömung, die entsteht, wenn sich was bewegt. Und
die Mitnahme des Hintergrunds, ja.
Ich finde es recht interessant, also du sprichst ja auch sehr oft davon, dass eben Sachen wie Flüssigkeiten modelliert werden können. Ich meine, das erinnert mich schon ein bisschen an diese magnetohydrodynamischen Modelle, MHD-Modelle, was das sicher was sagt, oder? Ja. Da macht man dasselbe, ne? Da modelliert man auch die Teilchen nicht, also wie in einem kinetischen Modell, die einzelnen Teilchen, die dann mit elastischen Stößen irgendwie da so, sondern man sagt, das Ganze ist eine Flüssigkeit und hat so wie eine Hydrodynamik eben verhält es sich und kann da sehr effiziente, vor allem effiziente nämlich, Modelle bauen.
Damit. Naja, das erinnert mich schon. In die richtige Richtung, ja.
Ja, weil das erinnert mich jetzt schon ein bisschen an das, wo du jetzt sagst, ja, dieser Äther, das kann man als Flüssigkeit sehen, ne? Es hat kein Wasser oder so. Oder es ist halt eine hochaufgelöste Flüssigkeit, wie auch immer man da jetzt sagen will. Und damit kann man dann mit Hydrodynamik eigentlich sehr viel plötzlich erklären, indem man dann auf Wirbeln das Ganze zurückführt. Wie kamst du denn auf Wirbeln? Wahrscheinlich sagen wir das wirklich schon in der ersten Sendung, aber das würde mich trotzdem noch einmal interessieren. Ist schon so lange her.
Muss ich mich jetzt selber mal fragen. Also Felix Wirth zum Beispiel mit seiner Maschine. Freie Energie. Also ich habe mich viel mit freier Energie. Ach ja, wie hieß die Maschine? Das wollte ich mir vorhin noch aufschreiben, weil ich immer den Namen vergesse. Das kann ich googeln in der Zwischenzeit. Den Namen von der Maschine, da macht man mit Luft, man baut den Wirbelkern und dann wird mit die Luft beschleunigt und die baut einen Wirbel und dann dreht die einfach weiter, weil die Gravitation einspeist. Ja, also ich habe kapiert, die Gravitation kann man abgreifen mit Wirbeln, mit Wirbelmaschinen, mit räumlichen Wirbelmaschinen. Mhm. Das hat ja dieser Felix Wirth auch gemacht. Aber er hat eigentlich nur so eine schwingende Scheibe gehabt mit dem Arm über eine zweite Achse, die so gewippt hat. Und es kam aber auf die Größe an, auf die Länge der Arme, dass er da in die richtige Frequenz reinkommt, um die Gravitation zu treffen. Das ist dieser Effekt, dass man dann Resonanz braucht, die Gravitation hat also auch eine Frequenz, mit der sie so runterfällt. Ist für mich das eine Strömung, die runterfällt in Spiralen. Übrigens habe ich das schon gefühlt, das ist wieder eine Sache für sich. Mit einem Kristall in der Hand habe ich diese Spiralen fühlen können.
Das heißt, du hast es eigentlich auch ähnlich betrieben, oder zumindest ansatzweise, oder?
Eine ganz andere dumme Geschichte. Es ist vieles. Ich habe nie was gebaut, aber ich hatte mal eine Weile ein bisschen Geldmangel und dachte, ach, ich müsste mal ein Lotto gewinnen. Und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht kann ich mich konzentrieren und auf die Zukunft und dann hole ich mir die Zahlen aus der Zukunft. Aber ich kann das nicht so mit Hypnose, das haben ja manche geschafft, ne? Also mit Hypnose geht es schon, aus der Zukunft die Zahlen zu holen. Dachte ich, ich hatte ja diesen Kursus und mit den Händen klappt das bei mir ganz gut und ich werde jetzt mir einfach mal so einen Lottoschein vergrößern, so auf einen halben Meter im Quadrat, diese 7x7, 6x49. Und dann gehe ich mit dem Finger drüber und stelle mir vor, das ist der Treffer vom nächsten Samstag. Und das habe ich stundenlang gemacht. Und je nachdem, wie ich mit der Hand ankam, hat es die Hand in so einen Kreis gezogen. Und dann dachte ich, vielleicht kann ich das noch spitzer machen. Und habe einen großen Kristall genommen, da hatte ich ein paar gesammelt. Das ist so ein Bergkristall. Und da ging das noch stärker, diese Kraft nach unten. Hat mich so in Rechtskreisen so runtergezogen. Die Hand. Immer auch auf Zahlen. Um das zu finden, habe ich gemerkt, hier wirbelt was nach unten. Und das hört dann manchmal auch auf und nach einer Minute setzt die gleiche Stelle wieder ein. Mhm. Und das ist überall. Das kann man auf dem Tisch machen, auf dem Sofa, auf dem Fußboden. Im 11. Stock war das. Ist natürlich unten noch stärker, aber es ist diese Abwärtsbewegung von irgendeinem Stoff, der in der Durchmesser war gar nicht groß, so 5 bis 10 Zentimeter von diesen Radien, die dann nach unten führen. Und später habe ich natürlich woanders gelesen, ja, die gehen auch nach oben, aber die sind dann schneller, das ist keine Ahnung, die Differenz ist bloß unsere Gravitation. Ne?
Okay, aber du hast auch durch quasi Eigenversuche oder auf eine ähnliche Art wie...
Wegen ganz anderen Motivationen. Ja. Übrigens habe ich dann meine Zahlen gefunden.
Und den Lottoschein verloren?
Nein, es war so, da hatte ich nämlich noch nicht den Kristall. Da habe ich es noch mit dem Finger gemacht. Und dann habe ich einen Volltreffer gehabt, ganz diagonal daneben. Also ich hätte die Mittelfläche nehmen müssen von der Hand statt den Zeigefinger.
Okay.
Da hätte ich schon Volltreffer gehabt. Und dann dachte ich, oh, klasse, das geht. Jetzt mache ich das ganz spitz mit so einem Kristall. Und dann habe ich es auch nie wieder geschafft.
Hm. Ja. Jemand fragt, auf welcher Ebene könnte Homöopathie wirken, jetzt in diesem Modell, das du da... Wenn man jetzt überhaupt der Meinung ist, dass Homöopathie wirkt, das glauben ja viele. Ne?
Ja, natürlich, weil das Wasser hat so viele Anomalien, da kann alles, da können sich stabile Wirbel bilden, die lange halten. Und wenn man da einen Stoff reingibt, der gibt das dann an das Wasser ab.
Aber das sind jetzt keine Wirbel, so wie man sich einen Wirbel im Wasser vorstellt. Naja,
es sind diese Stoffe.
Ich stell mir jetzt den Wirbel vor, der entsteht, wenn so das Wasser durch den Abfluss geht.
Das sind Materiewirbel um die Stoffe rum, die immer abgeben. Die eigentlich sogar bilden. Das sind feinere Wirbel, die sieht man nicht. Und das ist auch nicht unbedingt das Wasser selber, was da wirbelt, sondern der Hintergrund, der das Wasser, wie soll ich denn sagen, der mit dem Wasser mitgeht, der hat das dann drin. Es ist eine feinere Struktur. Es muss nicht das Wasser selbst sein, das würde man nämlich sehen. Da würde man mit dem Mikroskop homöopathische Schwingungen sehen können. Das ist nicht der Fall, aber wir wissen doch, dass da Hintergründe sind zwischen den Atomen in vielen, vielen Stufen. Und da gibt es eben eine Stufe, die von Materie praktisch abfärbt, wie wir Geruch abfärben können. Also wenn ich irgendwo Parfüm rieche, das kann ich nach einer Stunde noch riechen, weil ich da empfindlich bin, ist einfach noch drin. Und so ähnlich ist das hier. Im Wasser.
Mhm. Naja, Wasser ist ja auch bipolar, also das bildet ja auch Cluster aus, also das ist ja auch in der klassischen...
Kann durchaus sichtbar sein, wenn man das entsprechende Mikroskop hätte. Ich bin aber nicht mal, würde ich nicht mal für nötig halten. Es gibt Feinstrukturen und die fallen dann nicht raus, die bleiben auch drin.
Mhm.
So, ja, also ich habe da viele Leute, ich habe da auch viel gemacht. Also mir ist das völlig klar, dass das wie eine Abfärbung ist, diese Atomschwingung, die man da reingegeben hat. Und das Verschütteln macht ja dann immer zwischendurch die Gegenschwingung.
Ja.
Das ist wieder so ein Effekt.
Also jetzt auf Homöopathie bezogen, ne? Auf die Frage.
Naja, auf Homöopathie gezogen. Dass man jetzt die Materie am Ende gar nicht mehr drin haben muss. Es schwingt einfach nach der Materie, die mal drin war. Man hat so viel verdünnt und man muss dann immer so schütteln. Das ist praktisch ein Energiezuschuss, der das nochmal verstärkt. Wie wir nicht analoges verstärken oder kopieren. Ja? Analoges kopieren. Und dann kann ich in der nächsten Stufe, tut sich das ja auch neutralisieren von selber, da bilden sich dann die Gegenwirbel dazu. Das ist ja in der Natur immer so, dass dann ein Optimum sich bilden will mit dem Gegenwirbel. Und den tue ich in jeder zweiten Stufe dann verstärken. Dann muss ich genau wissen, bin ich bei Plus oder Minus. Und das Therapeutikum am Schluss muss Minus sein. Das soll nämlich gegen was wirken, was ich im Körper habe. Und die Homöopathen haben herausgefunden, welche Pflanzen mit welchen Eigenschaften korrelieren. Und so kann man dann behandeln.
Ja, das ist interessant, weil man sagt ja, also das ist dann quasi das Gegenteil von dem, was die Pflanze bewirkt. Durch dieses Verschütteln wird es dann quasi, erzeugt es genau das Gegenteil. Durch dieses Verdünnen, wo dann quasi nur mehr die Information drin bleibt, wenn man sich das so erklären will.
Ja, jemand fragt, Information muss man hinterfragen, das sind nämlich auch bloß Wirbel. Ja, gut.
Naja, gut, aber... Naja,
es gibt nichts anderes als Wirbel. Höheren Welten bestehen auch aus Wirbeln und das nennt man dann Information, wo man es nicht mehr greifen kann. Ab Astral würde jeder Physiker Information sagen. Hein oder so. Ja, Bernd, wie heißt er?
Burkhard Heim meinst du?
Burkhard Heim, von Informationen spricht, da meint er eben bloß in der Welt weiter oben, über der mentalen oder schon die mentale, ich weiß gar nicht, was er meint. Die sind aber auch nur Wirbel. Die haben dieselben Anu,
ja, schon,
die
aber,
haben dasselbe Periodensystem.
Aber Wirbel sind vielleicht auch nur quasi die Ausformung von dem Ganzen und am Ende ist doch die Information das, was fundamental ist. Das finde ich zum Beispiel
nein,
ich sehr...
Nein, das sind nur feinere Wirbel.
Naja, Wirbel, aber... Letztlich ist da eine Information des Wirbels da. Da ist dieser Wirbel, der dreht so und so.
Nein, die Anordnung. Bin ich ein Dreieck? Bin ich ein Tetraeder? Bin ich...
Ist aber interessanterweise ein materialistisches Weltbild. Wenn ich es jetzt gegenüberstelle dem von Campbell, der sagt, nein, Information ist fundamental und du sagst, Wirbel sind fundamental, aber Wirbel in was? Naja, in diesem Äthermedium. Aber...
Ja, so gesehen bin ich Materialist.
Ja.
Und ich halte es auch nicht für richtig, was der Campbell sagt.
Aha.
Auch wenn er dann sagt, Informationen, dann denkt er auch noch, diese Programmierung, dass es einen Programmierer gibt und dass der dann spielt, irgend so ein geistiges Wesen, die können spielen, aber das machen die alles mit ihrem Gehirn und die können Wirbel dirigieren, weiter nix.
Ja, wo kommen die Wirbel denn her?
Weil alles aus denen besteht, die können die dirigieren, die, das machen wir schon. Wir schießen die ab aus unseren Chakren. Wenn wir uns streiten, schießen wir Kanonen los an Wirbeln.
Ja, ja. Na, das glaube ich schon, aber.
Durch okay. Die Augen, durch das Herzchakra, durch alle Chakren, bei Kommunikation, auch beim Sprechen, wird mit Wirbeln gearbeitet. Oder wenn wir jetzt an irgendein Gedankengebäude arbeiten, dann bauen wir Wesenheiten auf, die aus diesen Wirbeln bestehen. Und je mehr Menschen das machen, desto realer werden die. Also auch, was weiß ich hier.
Das ist ja auch recht interessant. Also, auch jemand schreibt da auch. Wie hängt das mit den Fibonacci-Zahlen und dem goldenen Schnitt zusammen? Also da gibt es sehr viel, was, also das baut sich alles aus diesem goldenen Schnitt auf. Also dieses Verhältnis 1,6 irgendwas, glaube ich, das ist also irgendwo so die Urgeometrie, aus denen sich, oder die wichtigste Geometrie, aus denen sich diese Wirbeln bilden. Aber ich meine, das kann man dann eh alles im Detail in deiner Video Serie anschauen.
Ja, ja. Kann ich mal ganz kurz dazu was sagen? Versuch's mal ganz kurz zu machen. Grundlegend ist der goldene Schnitt, den gibt's nur einmal, einmal in der Natur und deswegen gibt's auch nur eine Sorte von, naja, von Struktur. Ich kann mir nicht vorstellen, dass im anderen Universum ein anderer goldener Schnitt herrscht. Zumindest überschreitet das meine Logik, dass dort eine andere Zählung wäre, die was anderes da mal. Also der goldene Schnitt ist einmalig und der konvergiert, da gibt es diese Rekursion x gleich 1 durch x minus 1 oder plus 1, da komme ich auf eine Pluszahl, die erzeugt mir immer die 1,618. Bei minus 1 kommt minus 1,618. Ja, das Inverse ist dann 0,618 plus 1 ist wieder 1,618. Wie das Inverse ist ohne die 1, sondern wieder plus 1 dazu. Und da kann ich bei 1000 anfangen, bei 100.000, ich bin in ganz wenigen Schritten wieder bei der 1,618. Es gibt nichts Konvergenteres als diese Zahl. Und das ist ein Verfahren, was eben hilft, diese Wirbel zu erzeugen. Schon aus dem Fünfeck geht es. Deswegen kann man mit dem Hexagramm eine Lichtsäule erzeugen oder eine Energiesäule, weil die einfach von selber dann losgeht. Im Pentagramm sind ganz viele goldene Schnittwinkel. Und Längenverhältnisse.
Ja. Eine andere Ex-Physikerin, die du auch erwähnst, ist Barbara Brannon.
Ja.
Also die hat ja auch physikalische Erkenntnisse durch mystische Einsichten und statistische Nachweise. Also, und das wäre auch jetzt eine Frage. Also gab es da eigentlich auch noch andere, die unabhängig von Besson und Leadbeater die Dinge genauso sahen?
Karl von Reichenbach.
Mhm.
Der war zwar selber nicht sensitiv, aber der hat Sensitive gesammelt. Der hatte so ein Verfahren, wie er die findet. Und dann hat er alles 20 Mal machen lassen von verschiedenen Sensitiven, um das zu beweisen, dass das Fakt ist.
Und die wussten nichts von ihrer Arbeit und von jeweiligen anderen und sind dann konvergiert in ihren Aussagen?
Ja, der hat die in einen dunklen Raum gesetzt zum Beispiel und einen großen Magneten reingeschoben und dann sollten die beschreiben, was sie sehen. Nach 2 Stunden sehen die Flamme von den Polen. Und hat dann Hütchen drauf gesetzt, auf den Pluspol zum Beispiel, da waren dann praktisch der Pluspol in 4 Teile unterteilt und wenn man an den Magneten dreht, dann haben sich da die Farben geändert. Immer in Richtung Nord war da eine andere, war das mehr blau als nach Süd, war das, oder war es Ost-West? Ich glaube schon, es war Ost-West an. Nee, Nord. Weil ja unser, von der Erddrehung, der Ätherwind, der kommt aus West und Ost. Ne? Also bei uns kommt er, am Äquator käme er aus Ost und wir sind ja in dem Zyklon drin, da kommt er eher aus West. Und da hat er diese Überlagerung des Erdwindes, der die Erde als Gegenwind bringt, haben die gesehen als Farbveränderung, wenn man an den Magneten dreht. Dann hat er Kabel reingelegt bei Sonnenlicht und bei Mondlicht und die haben drin gesehen, wann da eine Kappe drauf gedeckt wurde und wann nicht. Das kann man sehen, wenn man adaptiert ist nach 2 Stunden. Es gibt viele, die Magnetfelder sehen können, aber nicht bei Licht. Solche Experimente hat er gemacht. Zum Beispiel.
Und Barbara Brennan?
Die war als Kind schon sensitiv, da hat sie viel gesehen, geistige Welten, Astralwesen und so. Hat sie dann vergessen, hat Physik studiert und
auch für die NASA gearbeitet, oder?
Ja, richtig. Es war fast wie bei mir. Ich war ja auch bei der Kosmosforschung. Bloß ich war nie sensitiv. Außer das, was ich dann eben mal gelernt habe, aber nicht so wie sie. Und dann hat sie aber irgendwann, ich weiß jetzt nicht, was der Anlass war, auch umgesattelt auf Therapeut. Und dann hat sie wieder 20 Jahre gebraucht, um sich das zu trauen, richtig mit der geistigen Welt sich führen zu lassen. Also, dass die dann richtig OPs gemacht haben aus der geistigen Welt. Also, sie konnte Aura sehen. Sie konnte die Ursachen von Krankheiten sehen und konnte dann auch eingreifen und die Chakren, wenn die zerrissen waren oder so, das konnte die reparieren. Da mussten die Leute auch öfter kommen. Das weiß ich, 2-mal die Woche kommen und sie hat es gerade gerückt und beim 10. Mal blieb es dann. Und ohne sie wären die nie gesund geworden. Und das ist passiert in großen, entweder riesigen Konflikten oder in großen technischen Störungen, kann man die Chakren kaputt kriegen. Meinetwegen, was weiß ich, auf einem großen Elektromagneten schlafen oder so einen Mist machen. Andere, die sind da ganz stolz, wenn in der Hosentasche der Schlüssel klappert von irgendwelchen Feldern, ne? Die machen sich den Körper kaputt. Da gehen die Chakren zerreißen und so. Also mein Mann ist so einer, der war da immer stolz drauf und jetzt ist er so krank gewesen. Das sind so Sachen, wenn man das alles weiß, dann vermeidet man das. Und auch unsere Umwelt jetzt mit dem WLAN und mit den Funkmasten oder ein Wahnsinn, ein Wahnsinn. Wird immer bloß klein geredet, kann nicht sein, ich merke es ja nicht. Und wenn sie dann krank sind, hab Pech gehabt, ich weiß auch nicht warum. Das sind aber alles feste Zusammenhänge. Kann man schon vorhersehen. Wer da zu viel Schindluder treibt mit seinem Biofeld, da sollte man sich hüten davor und möglichst in der Natur und wenn es geht von klein auf und nicht nur den Kindern da diese Geräte ins Bett stellen, dass man die aus 3 Zimmern noch sehen kann. Hören würde ja reichen und dann muss man Abstand halten und machen die alle nicht. Meine eigenen Kinder glauben mir das nicht.
Ja, gut. Mobilfunktechnologie, das ist halt, der Zug ist halt ziemlich abgefahren, aber ich glaube auch, dass es da viele noch unentdeckte Probleme gibt mit dem Ganzen. Aber okay, das ist auch ein Thema, das ich schon behandelt habe, natürlich. Und ja, zurück zu Barbara Brennan. Also, weil
sie hat dann richtig OPs gemacht. Da kamen Geräte aus der Astralwelt. Mit dem Team aus der Astralwelt hat die dann gearbeitet an den Patienten.
Was für Spannend. Geräte? Was für Geräte?
OP-Geräte, um jetzt an den Organen was zu verändern, wenn vielleicht sogar die astrale Vorlage kaputt war. Wir haben ja immer astral umgeben, astrale Organe, die erst die physischen dann bilden. Und wenn dort der Fehler sitzt, dass die viele Leben lang immer diesen Fehler dann kriegen, weil es geht dann nicht mehr, wenn das im Astralfeld schon kaputt ist oder noch höher. Das wurde gemacht, das hat die beschrieben in ihren Büchern. Eigentlich gibt es nur ein Buch. Und dann gibt es noch ein zweites, was ähnlich ist. Fast das gleiche. Lichtarbeit heißt das Buch. Kann ich sehr empfehlen. Mhm. Schöne Zeichnung. Und dann hat sie sich auch Mühe gegeben, dass das mehr bekannt wird, dass man es nicht als Spinnerei hinstellt, dass sie andere Leute eingeladen hat, die auch ersichtlich sind und die das mit beobachten und dann unter Zeugen und Notar und was weiß ich für Fachleute, die das.
Genau, auf das warte ich hinaus. Die hat das auch versucht zu objektivieren, oder?
Ja. Dass die Zeichnungen dann verglichen wurden und das war auch, die Leute wurden ausgewählt von Fremden, also sie hatte keinen Einfluss, wo man sagen kann, ist manipuliert. Und es waren identische Ergebnisse, was da gezeichnet wurde, was mitgesehen wurde und hat gar nichts genutzt. Niemand wollte das hören. Also ein paar, so wie ich, klar, die Bücher lesen. aber es ist irgendwo in eine große Zeitung gekommen oder wissenschaftlich. Sie hat es ja noch gehofft, dass man sich dann von der Wissenschaft her dafür interessiert. Aber ich denke schon, das ist alles zentral gesteuert gewesen. Das sollen wir nicht wissen. War einfach zu früh.
Aber
jetzt kommt vielleicht bessere Zeiten.
Vielleicht, ja. Aber glaubst du, also ja, das heißt, wenn sich diese, sag ich mal, diese Mystiker und die Physiker sich zusammengetan hätten, dann glaubst du, dass der Fortschritt viel schneller voranschreiten könnte?
In Zukunft, ja. In der Vergangenheit keine Chance.
Mhm. Warum nicht in der Vergangenheit?
Weil es Absicht war, dass wir
so,
das nicht
okay,
sollen.
Ja, okay, ja.
Wir sollten dumm, und es wären auch Wissenschaftler, die was zu sagen haben, ausgewählt. Wie in der Politik, möglichst dumm und kriminell.
Ja, keine Ahnung. Ja, ich meine, mir geht es eigentlich mit dem Buch von Marcel Polter. Ich meine, natürlich, das würde natürlich einiges erklären, was da natürlich offensichtlich komplett schief läuft, aber keine Ahnung, was da wirklich abgeht.
Ja, und warum müssen die Blut schlucken zum Beispiel, ne?
Also, jetzt machen wir einen großen Sprung. Jetzt haben wir einen großen Sprung.
Das kann man alles auch mit Quanten erklären, weil wir sind in eine Hierarchie angebunden, wir Menschen. An eine durchgehende Hierarchie bis nach unten. Alles schön passend, resonant. Und bis zum Blut sind wir an Gott angebunden, an die göttliche Hierarchie. Und die liefert Energie. Und wer das verloren hat, wer diese Anbindung verloren hat, weil er seinen Körper vielleicht schon 10.000 Mal hat digitalisieren lassen, irgend so eine Anlage, die ihn da von Sternensystem zu Sternensystem bringt oder zum nächsten Planeten, der hat es abgehackt. Der hat diese Verbindung verloren. Und die müssen das dann, die haben keine Wahl. Die müssen sozusagen ihre Energie wieder über lebendige Quanten täglich wieder einwerfen oder wöchentlich oder so.
Also du meinst, wer zu viel beamt, wird zum digitalen Wesen und somit zum Vampir?
Wird zum Monster, ja.
Okay. Okay, das haben sie in Star Trek verschwiegen.
Hm. Es soll verschiedene Geräte geben. Gibt also in den letzten, was weiß ich, paar tausend Jahren haben sie noch ein paar entwickelt, die nicht so schlimm sind. Aber es ist auch nicht auf der Stelle. Das ist erst nach vielen Nutzungen. Ich weiß nicht, die werden ja uralt. Wenn die da vielleicht 1000 Jahre alt wären und jeden Monat einmal so reisen, dann wird das genug sein, oder? Mhm. Dann passiert das erst.
Ja, ich meine, aber wenn Information auch nicht schnell ist, dass das Licht sich fortbewegen kann, dann haben sie eigentlich nichts damit gewonnen, aber okay.
Die degeneriert dadurch und kann man wunderbar erklären mit dem Wirbelweltbild, das bis zu Gott durchreicht. Und andere, die praktisch immer als Parasit plus Energie schnappen müssen, um am Leben zu bleiben. Und die degenerieren auch geistig, wenn sie dieses Blut nicht kriegen.
Und jetzt Gott, also du hast ja gesagt, dass es dann in jeder Hierarchieebene von diesen 7x7 Stufen quasi dann wieder einen Gott gibt.
Ja,
was spielt der da?
Die Frage, was nennt man Gott?
Ja.
Es geht immer weiter. Bloß in dem Sinne, dass es wir Menschen haben sozusagen in der Ebene 7 unsere Anbindung. Also wir kommen aus der Monadenwelt wahrscheinlich. Das ist die zweite. Die erste ist die göttliche, die zweite ist die Monadenwelt und dann kommt die Buddhi-Welt. Das ist die Intuitionswelt. Und dann kommt erst die Mentalwelt und dann die Astralwelt. Und Seele ist als Körper, Seele, Geist. Das ist also wahrscheinlich die Intuitionswelt noch mit eingeschlossen in die Seele. Oder sind alle 7 Seele, weiß ich nicht genau, aber 3 kann man immer bloß überblicken. Aber wir stammen aus der Monadenwelt. Und die anderen wahrscheinlich auch hier. Die, um die es da jetzt hier geht, dazu haben sie die Verbindung verloren, zu ihrer eigenen Herkunft.
Das sind die anderen hier.
Haben es am Anfang nicht gewusst und haben sozusagen die Digitalisierung fürs Tollste gehalten und ganze Welten da reingezogen und machen damit weiter und das wird ihnen jetzt verboten.
Okay, das ist jetzt in dieser Kürze natürlich nicht zu verstehen, aber okay. Unmöglich. Aber wenn jemand Fragen, Gabi, hat, und es haben viele Fragen und ich versuche da schon immer wieder welche rauszuholen, die ich jetzt interessant finde. Zum Beispiel fragt er, wer hat die Anus erschaffen? Ist das also diese
Nein, die entstehen von selbst, das ist ein geometrisches...
Also da gibt es keinen Gott, der die...
Ein Effekt.
Da gibt es keinen Gott, der die aufwirbelt, sondern...
Ja, man kann sich, der Anfang ist, also diese
was ich sagen wollte,
Geometrie,
ja,
der Kreis, dass man den Radius eines Kreises 6-mal in den Umfang reinkriegt. Das ist Sechseck, ja. Das Sechseck hat Kantenlänge wie der Radius. Das sind gleichseitige Dreiecke. 6 gleichseitige Dreieck ist ein Sechseck. Und das ist sozusagen das Optimum, wenn ich da um einen Kreis Spiralen bilde, da kriege ich genau 6 rein. Und wenn das jetzt eine Spirale wird, die vorwärts geht, wie wir das haben hier, diese Spirillen, dann kommt eine 7. dazu. Da muss er noch den Schritt vorwärts machen. Und die treffen sich in der Mitte. Und es wird nicht enger. Also enger geht's nicht, dann wäre es ja noch größer. Und wenn ich jetzt noch mehr reinmache, dann wird ein Platz in der Mitte. Dann ist es nicht mehr die engste Packung. So, und diese engste Packung ist das gesamtgezogene Ding, was sich von selber bildet, wenn ich was spiralisiere und die ganze Welt dreht sich. Jeder Planet, überall haben wir diese Spiralen. Und das kann man selber mal probieren. Ich habe mir mal so eine lange Kette gekauft auf dem Baumarkt, diese von der Badewanne, diese Kugelketten, diese kleinen Ketten, ne? Und wenn man da anfängt zu spiralisieren, man tut die sich vielleicht doppelt legen und dann einen Stift rein und drehen und drehen und drehen, irgendwann ist das so eng, dann zieht sich das zusammen, dann wird das immer kürzer und dann klappt dann so die Hälfte raus und macht wieder eine Spiralisierung. Das wäre jetzt nochmal ein Thema für sich, das ist ein Bild weiter unten. Das ist diese, soll ich denn sagen?
Bild 12, ja.
Da, ja, diese, muss ich mal. Ja. Ja, genau. Diese Verdrillung, das ist eine Auslagerung von Verdrehungen. Das ist ein Naturphänomen, da hat die Physik noch gar keinen Wert drauf gelegt, das mal anzugucken. Das ist, was wir hier sehen mit diesen Bindfaden, das sieht man ja unten, die Nadel noch, ne? Ist die Entstehung einer neuen Welt. Eine Welt, die geht vorwärts und dreht sich und dreht sich. Und wenn das zu eng wird, dann fängt die an, nochmal so eine Schlaufe zu machen. Und die Schlaufe ist eine extra Welt, dort ist es noch enger. Aber es entspannt die Große. Dadurch wird die Große nicht insgesamt so verdrillt.
Ja, also diese Wirbel sind ja auch hierarchisch und so. Und wie gesagt, in der ersten Sendung und in deiner Reihe Mystik, ja, Heirat und Physik.
Ganz kleinen Tipp. Die Stelle, wo diese Verdrillung rausgeht, wenn ich von dort aus drauf gucke, sieht's aus, als geht ein Wirbel rein und dann kommt ein Wirbel raus. Ja, der Faden ist ja auch ein bisschen verdrillt. Nehmen wir das mal ernst. Dann sieht das aus, als wäre das einmal rein, einmal raus. Und das ist ein Anu-Paar. Ein Paar aus zwei Anu, rechts und links. Und so entstehen die.
Ja, meine Telefonschnur auf der Arbeit verwirbelt sich auch ständig. Ja, genau. Und das hast du ja als Beispiel auch.
Ja, aber hier wird eine neue Welt gebildet. Und wenn wir diese Anus angucken, die sind aus der astralen Welt rausgeschnipst. Mit so einem Verfahren. Mhm. Und die wollen zusammenbleiben. Die gehören zusammen. Die haben zwar dort eine größere Entfernung, wenn man das mal aufziehen würde, aber die Astralwelt hat da gar kein Interesse, weil wenn man da zieht, dann haben die wieder die Verdrillung.
Ich muss da und immer das, an den Gott Anu denken, aus dem Sumerischen.
Ja, das ist jetzt wieder... es wird immer alles verdreht ins Gegenteil und möglichst negativ belegt, damit man bloß nicht damit hantiert.
Ja, aber die gibt's ja, ne? diesen
ja,
Anu, der da...
Der wird sehr böse dargestellt, ja. Und auch Anunnaki und so. Ja. Ich weiß nicht, warum der Liedbieter, das haben die aber benutzt aus den Veden. Und da wollen sie wahrscheinlich die Veden kaputt machen, die vedischen Informationen mit solchen Bezeichnungen. Wer schreibt denn die Geschichte? Ja? Und da auch die Namen Anunnaki, das ist garantiert erfunden, damit solche Sachen da einen negativen Touch kriegen.
Ah ja. Also wie gesagt, Skype-Leitung ist offen, wenn irgendjemand eine Frage hat, so wie zum Beispiel die Mimi, die fragt schon mehrere Male. Und das finde ich interessant natürlich, was du von dem Sufi-Tanz
hältst.
Skype-Leitung ist auch offen. Auf der Startseite findet man das Symbol, da einfach draufklicken, reinrufen in die Sendung und ja, wir sind gespannt auf eure Fragen. Der Sufi-Tanz, eine der Fragen, ja, im Chat gestellt.
Ja.
Der wirbelt ja ziemlich.
Du meinst, ihr Sufi heißt ja nicht, das heißt anders.
Ja,
Dervische. So linksrum, Dervisch, genau. Tanz der Derwische, die so den einen Arm hochhalten und sich dann links rumdrehen, stundenlang.
Sieht sehr schön aus, sehr ästhetisch, muss ich sagen.
Ja, die wirbeln sich in so eine Ekstase, in so eine Seance.
Ja, ich glaube, das funktioniert, habe ich als Kind auch gemacht. Intuitiv.
Ja, ja, aber nur als Mann. Eine Frau muss das rechts rum machen.
Aha.
Und zwar wirbeln ja die Männer von oben nach unten außen rechts rum. Also wenn man oben drauf guckt, geht der Wirbel aus dem Kopf raus und außen rechts rum runter und innen so wieder hoch. Also muss man von unten gucken, da ist es dann links rum. Warte mal, wie ist es jetzt? Innen weiß ich das nicht, aber ich habe es mit außen, also nach dem Anu ist es ohne Veränderung genauso wieder hoch. Wir machen alles nach, was das Anu. Wir sind sozusagen großes Fraktal davon. Und oben raus. Bei der Frau ist es nämlich unten raus. Was, und jetzt muss ich das nochmal dazu sagen, es ist die körpernächste Hülle, von der ich jetzt rede. Die nächste dann nach außen, das nächste Chakra, ist genau andersrum immer in der Orientierung. Es wechselt ab, weil es sich ausgleichen muss. Es ist meistens so, möglichst nach außen eine neutrale Summe.
Das ist jetzt wirklich im Hinduismus, ne?
So, und weil die Männer rechts rum außen wirbeln, können die sich links rum drehen und ihre Felder sozusagen an sich ranziehen. Wenn du dir das wie Bänder vorstellst, die du da mit dir rumschleuderst, dann ziehen die ihr Feld an sich ran und machen es immer stärker. Und dadurch kommen die in diese Trance rein. Da wird sozusagen die Verbindung nach oben verstärkt, indem die andere so immer stärker wird. Das ist ein Verfahren, die Aura zu verstärken. Also man kann sie nämlich auch öffnen. Übrigens gibt es die Merkaba-Meditation, die macht das auch, dass man da Felder dreht.
Merkaba, meinst du?
Merkaba also von Don Waller, Melchizedek.
Ja.
Da bildet man so ein Feld um sich rum, was man dann immer stärker macht mit dem Verfahren, wie der das lehrt. Da schirmt man sich ab. Also geistig schirmt man sich ab von der anderen Welt. Und irgendwann gibt es ja sogar den Effekt, dass man fliegen kann, dass man ein eigenes Universum bildet und dann da wegflutscht. Das hat man nämlich dann nicht den Effekt, dass der Hintergrund mitdreht. Das ist bei den UFOs nämlich so, dass die wie ein U-Boot da durchflutschen, ohne die Umgebung mitzudrehen. Und dadurch können die sich unheimlich beschleunigen und haben diese Trägheit nicht mehr. Und bei der Merkaba habe ich das, ich hatte das 96 gelernt. Und dann war ich mal beim Kursus zum Hellsehen. Da konnte ich den ersten Tag ganz gut alles mitmachen, alle Übungen, konnte ich schöne Ergebnisse. Haben wir uns so gegenseitig abgefragt. Hast du eine Katze? Hast du eine Familie? Hast du Kinder? Wohnst du in der Stadt? Oder alles so einfache Fragen. Und den zweiten Tag habe ich morgens meditiert und da ging das gar nicht. Da habe ich mich total zugebaut mit meiner Merkaba. Überhaupt nichts mehr. War ich wie ein Brett vom Kopf. Also, sowas ändert. Wir mussten ja die Chakren öffnen, erst in der Übung, um das Information zu bekommen. Wenn man von dem anderen, in der anderen Aura eine Information holen will, muss man die Chakren öffnen. Ging nicht mehr. Durch eine Merkaba-Meditation. Und hier wird was Ähnliches gemacht. Ich bin mir bloß nicht klar, warum man da unbedingt eine Trance erreicht. Wahrscheinlich verstärken sie dann noch den Sog von oben und unten. Das wird es hier wohl sein. Ja, zu Gott und weg von der Welt.
Treuer Zuhörer.
Die Babys haben ja auch so eine offene Hauptrichtung. Oben und unten haben die große Chakra offen und alle anderen noch zu, die Neugeborenen. Entschuldigung.
Ich wollte noch sagen, ein treuer Zuhörer schreibt, Gabi sollte am besten eine Vortragsreihe starten, um einmal alle elementaren Begriffe vorzustellen. Ich meine, so ein bisschen versuchst du das schon in deiner von der Sendung aus verlinkten Reihe Mystik heiratet Physik.
Nur als genau, Hinweis. Da machen wir ganz langsam vorwärts und da können auch die Zuhörer Fragen stellen.
Ja, man steigt dann schon raus. Also, aber,
ich bin da noch zu schnell, ja. Aber wir machen das auch weiter. Aha. Ich brauche bloß mal Fragen. Die Leute sollen mir Fragen stellen. Und ich kann ja auch in den Chats dann antworten, solange es YouTube gibt jedenfalls.
Mhm. Ja, und auch jetzt könnte jemand, also auf der Startseite gibt es das Skype-Symbol, das blaue, draufklicken und dann klingelt es da bei mir durch oder einfach den Benutzer CropFM anrufen. Wenn man direkt eine Frage an Gabi stellen möchte, die ich da jetzt immer überlese oder die vielleicht irgendwie viel zu lang wäre, um sie aufzuschreiben. Kuli wirbelt da auch schon durch die Gegend. Ansonsten, was ich heute auf jeden Fall noch behandeln möchte, ist, weil ich das recht interessant finde, das haben wir, glaube ich, in der letzten Sendung auch nur angeschnitten, die freie Energie, mit der du dich ja auch offenbar beschäftigt hast, die ich seit Beginn dieser Sendung immer wieder beschäftige. Es ist ja so ein uralter Traum der Menschheit, eine quasi unerschöpfliche Energiequelle. Und wir haben wirklich einen Anruf an dem Weg. Also dann holen wir ihn doch mal rein. Meine Frage kann ich später auch stellen. Hallo.
Hallo Tarek, hallo Gabi. Ich habe zwei Fragen. Vielleicht kann Gabi darauf vielleicht antworten.
Ja?
Ja, fragst du doch.
Das wäre die Idee.
Ja, ich habe eine Frage, und zwar in der Wirbelwelt oder in der Sicht, wie du die Welt dort siehst. Wie ist das denn mit dem Nordpol und mit dem Südpol? Ist denn der Nordpol sozusagen ein Strudel, der etwas hineinzieht? Ist der Südpol etwas, wo was rausgedrückt wird? Und in dem Zusammenhang, sagt dir dieses Alita-Experiment etwas am Südpol?
Nee, das kenne ich nicht. Was wurde denn da gemacht?
Nun, das ist so ein Neutrino-Experiment, wo man auf einmal festgestellt hat, dass die Neutrinos sich am Südpol anders verhalten, als man das eigentlich so wissenschaftlich angenommen hat. Das heißt, dort treten Neutrinos aus dem Südpol wiederum aus. Ich bin mir sicher, wenn du mal googelst Alita-Experiment, wirst du da was finden.
Ich Weil bin ja noch am Grübeln, was... Entschuldigung.
Nein,
was wolltest du sagen?
Ich wollte sagen, das ist vielleicht ganz interessant, weil es ja in gewisser Weise ja vielleicht deine Wirbelwelttheorie ein bisschen unterstützt.
Ja, vielleicht hilft es mir mal, diesen Begriff zuzuordnen. Ich weiß nicht genau, ob die Neutrino die Anu selbst sind oder ob das Paare von Anu sind oder Vierergruppen. Es ist auf jeden Fall was Leichteres als Licht, was wir sozusagen in den Augen und mit unseren Kameras kriegen.
Richtig.
Es ist so angeblich ja ohne Masse, das stimmt sicherlich nicht. Sogar die Anu haben ja eine Masse. Aber wenn es in Paaren sind, kann man die Masse überhaupt nicht mehr messen. Ne? Das ist in dem Sinne dann schon Licht und sowas Ähnliches muss es sein. Ein paar Neutrinos, also überhaupt gepaarte Neutrinos haben ja keine Wechselwirkung. Das ist ja ähnlich wie die Neutrinos. Sonst könnte man es ja besser einfangen. Die müssen das ja über irgendwelche Stöße mit Materie, wo es dann doch einen Nachweis gibt, die sehr selten stattfinden, machen. Aber ich denke schon, dass unsere Flusslinien, in der die Welt, die die Erde eingebettet ist, der Planet, dass es da auch Richtungen gibt, wo die dann vermehrt langfliegen, auch wenn sie vielleicht keine Masse haben. Ich nehme aber an, die Physiker nennen alles Neutrino, was sie irgendwie vor die Flinte kriegen, vor ihre...
Und nicht genau identifizieren
die,
können,
ob die, ja, das jetzt... Die können das nicht unterscheiden, wie groß die Teile sind. Selbst das, was wir so wissen von der Physik, in der Physik über Licht, ja, kohärentes Licht, das sind solche Gruppengeschwindigkeiten gibt es da. Die haben ja auch keine feste Amplitude, ja, das ist da ein Gezappel und so, weil sie einfach ganz viele Sorten haben in ihrem Strahl, mit dem man was messen kann oder was aus einer Lampe kommt oder keine Ahnung. Die wissen nichts über die Teilchen. Das sind wahrscheinlich 6er-Gruppen, 8er-Gruppen, 10er-Gruppen, 20er-Gruppen, 40er-Gruppen, alles auf dem Haufen, Hauptsache gerade Zahlen. Möglichst symmetrisch, damit es eben als Licht durchgeht und nicht von den Magneten abgelenkt wird. Und sobald es aber irgendwo ein Teilchen verloren hat davon, dann ist es wieder geladen und wird abgelenkt. Dann ist es immer Materie. Das ist so ein Durcheinander, was die Physik da veranstaltet. Und bei Neutrinos bin ich mir nicht sicher, was die da eigentlich haben. Und auch was Weil immer als Neutrino nennt, es wird schon Anu sein, aber die sind ja eigentlich nicht gerne alleine, die sind gerne in Paaren. Die entstehen in Paaren und bleiben verbunden. Die haben so eine Art Silberschnur dazwischen.
Aufgeglichenheit.
Bitte? Ja. Sie entstehen in Paaren und kennen ihren Partner. Und das ist das, was ich im Buch noch nicht geschrieben habe. Das ist mir erst danach
gesagt. tief verschränkte, wir kennen das ja von den Münzen auch.
Jawohl, genau, diese Experimente mit der Verschränkung, diese gespenstische Wirkung und so, das hängt damit zusammen, die müssen ja was trennen, was vorher zusammen war, also trennen die Paare. Wenn sie nämlich was Fremdes nehmen, funktioniert das nicht. Und die getrennten Paare bleiben verbunden. Und zwar immer. Nicht bloß bei dem Experiment, sondern jedes Anu kennt seinen Partner. Und wenn ich jetzt in meinem Chakra irgendwo so ein Anu-Paar habe und fange jetzt an, irgendwie in einem Ausbruch von Emotionen da jemanden damit zu beschießen.
Zu beschießen,
ja. Ja, das mache ich ja, wenn ich Streit habe oder liebevoll nicht. Da kann ich es zurückbekommen, das eigene. Da bleibt es wie ein Gummi, der hin und her schwingt. Aber bei Wut wird es weggeschnipst und rastet auf der Gegenseite ein und wie so ein Widerhaken. Und dann bleiben die verbunden. Das ist dann das Karma, was man sogar in das nächste Leben nimmt, diese komischen Seile.
Ja, und oder die ist Lust, das, wo man vielleicht auch sagt, dass bestimmte Worte mehr schmerzen als Schläge von Waffen etc., weil sie ja dann auch dort bleiben?
Ja,
bei demjenigen, wo man.
Kommt drauf an, wie sie einschlagen, ob man sie festhält. Wenn es sozusagen emotionales ein Treffer war, dass man sich treffen lässt, das kann man nämlich auch vermeiden, dass man sich nicht treffen lässt, dann bleibt man weich und durchlässig und dann geht das wieder zurück. Das ist dann wie ein Gummiseil, was keinen Widerhaken, was seinen Widerhaken
wieder mitnimmt. Das ist dann wie die Neutrinos durch die Erde durchgehen oder sich irgendwo fangen lassen, so ungefähr.
Ja, dann sind sie sozusagen als Paar nicht anhakefähig, aber ich in Wut gebe ich geladene ab, dann gebe ich nur halbe ab.
Mhm.
Und die bleiben hängen, und weil der andere die ja angenommen hat. Ja. Wenn er sie nicht annimmt, dann, wenn die von ihm abfallen, weil er drüber lacht, innerlich, dann darf das nicht bloß tun, dann muss es ohne Gefühl sozusagen, kann man ihn nicht treffen, wenn er sich nicht treffen lässt.
Ja.
Und da hat er nicht die Ladung dafür, um das anzunehmen. Hat er die, dann bleibt es an ihm kleben und das ist sozusagen auf lange Sicht eine Verbindung geschaffen worden.
Ja, das finde ich so faszinierend. Also diese ganze Theorie, die du da jetzt ein bisschen angerissen hast, natürlich, ne?
Das ist was für Psychologen.
Die bleibt nicht bei der Materie, sondern das geht wirklich ins Bewusstsein. Und wenn man so will, jetzt so quasi geflügeltes Wort, also eine Art Physik der Seele und des Geistes auch. Das finde ich sehr faszinierend. Dass also diese
Prinzipien sich dann das ist der letzte Stand, dass wir darüber diskutieren. Könnte in unseren letzten Teilen oder ich hatte mit dem Simon Belo schon so eine Thematik. Oder also ihr müsst mal ein bisschen gucken, was wir so gemacht haben. Wir haben erst seit diesem Jahr Livestreams angefangen, um sowas abzudecken, was da alles damit zu tun haben kann. Und diese gegensätzlichen Wirbel, die zusammengehören, die sind wie mit einem Gummiseil verbunden. Weil die entstehen nämlich nur, wenn sie einen Abstandhalter haben. Ohne den Abstandhalter schnappen die zusammen und sind weg. Und der Abstandhalter hat so eine Lemniskatenform. Und diese Lemniskate bleibt, solange die existieren, erhalten. Da kannst du selbst in ein Raumschiff steigen und auf den Mond fliegen oder, was weiß ich, zum Saturn. Das dehnt sich. Oder es verschwindet.
Da also es kann Beispiel passieren,
dass
bei den Bildern
an der Stelle deine Materie weg ist, weil das alles abreißt. Das kann passieren. Aber solange du da bist, hast du deine zurückgelassenen gegen Anu noch, hast du die Verbindung. Entschuldigung, was wolltest du sagen?
Na, weiß nicht, ob das leicht ist, dem zu folgen, aber es gibt dann auch ein Bild 14, da sieht man auch Lemniskaten, die also quasi so diese Wirbel verbinden oder diese Wirbel irgendwie auch auf Abstand halten. Ja.
Ja.
Aber wie gesagt, da gibt es dann deine Vortragsserie, beziehungsweise du hast ja auch Bücher geschrieben und so weiter. Okay. Und da muss ich, glaube ich, wirklich lang damit beschäftigen, um da das irgendwie bewerten zu können auch. Also Anruf, hast du noch eine Frage? Ja?
Das mit dem, das hat gestimmt, was du am Anfang gesagt hast. Am geografischen Südpol kommt das Feld raus, das, sagen wir mal, des grobstofflichsten Torgado. Es gibt ja noch die feineren, die sind dann anders gepolt. Aber Dort kommt es raus, das ist nämlich ein magnetischer Nordpol. Und der geografische Südpol, die Antarktis, hat einen magnetischen Nordpol. Und die magnetischen Nordpole, da öffnet sich was, da kommt was raus. Und dort ist es aber ein bisschen flacher, die Öffnung. Und wir haben eine abgeplattete Antarktis gegenüber dem gegenüber der Arktis. Die ist etwas spitzer.
Okay.
Die Herzspitze ist oben bei uns im Norden, im geografischen Norden. Ist die Herzspitze der Erde oben.
Ja, okay.
Ja.
Eine Frage noch. Du hast das eben erwähnt mit der Merkaba-Meditation. Es sind ja im Grunde genommen auch nur zwei Torquados in unterschiedlicher, also die Symbolik, sage ich jetzt mal. Und meine Frage ist, du hast jetzt eben erwähnt, wenn sich das schnell genug dreht, dann reißt das sozusagen ab und bildet eine neue Realität. Mich interessiert das jetzt vor dem Hintergrund. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Es gibt ja diese alten vedischen Texte, zum Beispiel Vimanavatu, und wo genau davon gesprochen wird, wo das Erreichen eines oder das Erschaffen eines Vimanas, das losgelöst ist von der Realität, dann das höchste Ziel ist. Und das habe ich jetzt irgendwie so lose mit dem assoziiert, was du gesagt hast. Kannst du vielleicht noch so zwei, drei Worte sagen zu dieser Drehung, die dann sich sozusagen loslöst? Habe ich das richtig verstanden? Oder?
Naja, wir haben ja schon mal unsere Felder sowieso drumherum. Und bei der Merkaba-Meditation, da nimmt man ja das magnetische Feld links rum, das elektrische rechts rum. Jedes als Doppeltetraeder, die übereinander stehen, und dann dreht man die gegeneinander. Und das macht so eine Art Null. Ja, die bilden, es gibt einen Sog. Wir saugen sozusagen den Raum um unseren Körper leer. Wir haben ja draußen das Feld, was immer stärker wird durch die Drehung. Und theoretisch müsste man das auch irgendwann mal als Licht sehen, weil das ja dann auch wie soll ich das sagen, es ist, schüttelt sich sozusagen in eine stabile Substanz, und was nicht reinpasst, fliegt raus als Licht. Das ist immer so. Auch bei chemischen Reaktionen, alles was nicht passt, fliegt raus.
Sind dann die
Paare, die leuchten, ja, Paare leuchten immer. Was hast
sind
du gesagt?
Sind das dann beispielsweise solche Lichterscheinungen, die wir so im Allgemeinen als Orbs bezeichnen?
Ach nee, Orbs sind Lebewesen, denke ich. Das sind ganz andere Lebewesen, die bloß nicht so in 3D, die sind, keine Ahnung, wo die herkommen. Die wollen uns irgendwie Kontakt aufnehmen, sonst wären die unsichtbar. Oder sie rutschen aus Versehen in den Fokus von irgendwelchen Kameras. Also es gibt ja auch...
Ja, oder es sind Staubteilchen. Also das gibt es natürlich auch so.
Ich meine jetzt schon diese leuchtenden Orbs. Also nicht die man mal so auf der Kamera mal so sieht, sondern Lichtkugeln kann man auch nennen. Oder
ja, Orbs ist ein schwieriger Begriff. Weil, also, du meinst jetzt wirklich so Kugelblitzphänomene unter Anführungszeichen und solche Dinge. Ja, das sind natürlich hochspannende Dinge.
Ja, aber die
Dinge
haben wir vom Wetter, die Kugelblitze. Und wir selber als Menschen
sind
eigentlich auch sowas. Wir sehen es bloß nicht. Also eine dunkle Welt, es gibt ja auch dunklere Welten, die sehen uns als solche Kugeln. Ja. Die in der Menschenansammlung sehen die fünf solche Dinger. Und wir sehen aus höheren Welten das eben auch, wenn wir hingucken. Oder wenn wir die Augen dafür haben oder die Technik. Oder wenn die sozusagen runtersinken aus irgendeinem Grund, aus ihrer Frequenz in unsere Reihen, dann sind das nur Überschneidungen. Es gibt ein Beispiel in Büchern, Anastasia-Bücher, vielleicht kennt ihr die. Die ist als Kind in der Taiga aufgewachsen. Die Eltern waren gestorben. Und ihre Mutter ist als Lichtpunkt wiedergekommen. Die hat die ganze Kindheit begleitet als Lichtpunkt. Sie konnte nichts mehr machen, außer ihren Weg zeigen, was sie tun soll und so.
Ja, man kennt das ja auch aus entsprechenden Megalithgräbern, wo Seelenlöcher extra offen gelassen werden, damit diese Lichtpunkte austreten können. Und ich glaube, ich erinnere das bei den Beiträgen von Herrn Dr. Kusch und Tareks Interview, der ja auch von diesen Lichtpunkten, die sich bewegen mit einer eigenen Dynamik unter der Erde, Das sind ja alles solche Phänomene, die sind ja in diesem Bereich.
Er beschreibt das in seinem ersten Teil, ja.
Deswegen sage ich ja, alles ist lebendig und was wir so sehen, das sind wirklich Lebewesen. Die Frage bloß, kriegen wir Kontakt zu denen, wollen die Kontakt mit uns und was machen wir draus? Ist es aus Versehen gewesen oder ist es Absicht? Wollen die sich uns zeigen? Oder das ist die große Frage, die man da immer hat, die man sich fragen sollte. Und nicht noch irgendwie einfangen oder drauf schießen oder was man sonst noch machen könnte. Unser Herz übrigens hat auch im Zentrum eine Stelle, die ist immer glühend. Und wer eben da durchgucken kann, der würde das auch als Lichtpunkt sehen. Es sind vielleicht Astralwesen und wir sehen von denen diesen Herzpunkt. Kann doch sein.
Ja. Genau. Kennst du denn dieses Tether-Experiment der NASA mit dem Umstand, dass dann dort solche Lichtpunkte dem verloren gegangenen Experiment hinterherjagen? Man sagt, es wären Eispartikel. Wenn man genauer hinguckt, pulsieren die in einer bestimmten Frequenz und haben sehr große Durchmesser. Kennst du das?
Ja. Ich lese noch mal sowas, aber...
Pulsieren könnte es sein, weil sie rotieren und so, aber ja. Ja, okay.
Ja, es kann natürlich auch technisch sein, aus einer anderen Welt, keine Ahnung.
Ja, es kann alles Mögliche sein. Das ist, es ist schwierig zu sagen bei solchen Aufnahmen, aber es gibt viele interessante NASA-Aufnahmen. Jedenfalls vielen Dank für deinen Anruf.
Ich danke für die Sendung und für die Antworten. Wünsche euch ein tolles Wochenende. Danke.
Dir auch. Tschüss.
Tschüss.
Eine Frage noch im Chat und dann möchte ich meine noch loswerden. Frage an Gabi, wenn sich die Neutrinos am Eingang oben unser Nordpol in der Wirbeltheorie der Südpol schlagartig erhöhen, was könnte das für den Erdtorkader bedeuten? Würde er sich schneller oder anders drehen oder irgendwas noch anderes? Das ist die Frage von Jana.
Warum sollen die sich erhöhen? Die gehören dorthin. Wir werden ständig umströmt von was. Diese Felder, was wir so Magnetfeld nennen, das ist ja nur ein kleiner Teil davon. Mhm. Das meiste wissen wir gar nicht, weil wir keine Technik dafür haben. Also keine Detektoren. Ja. Es gibt ja ganz viele Strömungen, die wir überhaupt nicht registrieren. Wir haben um uns rum die gesamte Erde ganz viel positive Ladung. Der ganze Hintergrund ist positiv geladen. Das sind aber Strömungen. Und das kann keinerlei Technik auflösen. Wir wissen fast nichts. Ein paar Wellen obendrauf, das ist dann unsere Messtechnik. Also ich halte es für ganz normale Bewegungen, die man gerade mal jetzt endlich entdeckt.
In der ersten Sendung haben wir es angesprochen und ich wollte gerade vorher die Frage stellen, freie Energie, dieser ewige Traum, langes Thema auf CropFM. Viel wird geredet, so ähnlich wie der große Umbruch auf der Erde, der nie kommt, so kommt auch die freie Energie nicht. Vielleicht hängt das ja auch alles zusammen, vielleicht funktioniert es einfach nicht. Aber du hast da einen sehr interessanten Zugang zu dem Ganzen. Du sagst, da muss man aufpassen damit.
Ja, weil die Welt ist lebendig und wir wissen manchmal gar nicht, wo wir die Energie daherziehen. Natürlich kann man Energie abzapfen aus Nachbarsystemen, die Wirbel machen das ja ständig, die sind ja eingebunden, kriegen Energie vom Überwirbel und geben wieder welche zurück an einer anderen Stelle im Kern. Durch die Verdichtung und durch diese Ordnungsbildung gibt es ja einen neuen Sog. Und es sind Übergabemechanismen, die man hinkriegt, indem man Wirbel nachbaut. Ich habe den Namen immer noch nie gefunden von dem Gerät, habe jetzt keine Nerven hier.
Jemand fragt auch sehr oft, schon sehr oft die Frage gekommen, wie denn dieses Gerät heißt, das dir nicht einfällt.
Ja, da muss ich jetzt doch mal schnell nebenbei.
Sonst kannst du es ja auch später noch ins Forum.
Wenn du dann was sagst, suche ich mal. Aber jetzt war ich ja gefragt wegen der freien Energie.
Aber es ist auch nicht so wichtig. Du kannst es später auch im Forum irgendwo reinschreiben und ich kann es dann verlinken. Aber das finde ich ein recht interessanter Gedanke. Ne? Also was du das dem gesagt hast, dass also Medien dann sogar also flehentliche Bitten aus irgendwelchen anderen Parallelen, anderen
Welten. Dass sie aufhören sollen mit ihren Experimenten. Also da, bevor diese große Overflow kam, wo man sich das wünscht, dass da die Energie jetzt kommt, ja, wo die Technik dann funktioniert hat, hat der ins Ohr gebrüllt, gekriegt, hör sofort auf, du tötest uns. Und hat einen großen Schreck gekriegt und hat, das war sowieso durchgebrannt, der brauchte da gar nicht weiter aufhören, aber er sollte es nicht wieder machen. Und er hat mir das berichtet und nach einem Jahr war er aber tot. Ich weiß nicht warum, ob das einen Zusammenhang hat. Also, ob er dann vielleicht doch weitergemacht hat.
Also ist gar nicht die Erdölindustrie schuld daran, dass es keine freie Energie gibt, sondern irgendwelche Wesen aus anderen Wirklichkeiten, denen man die Lebensgrundlage entzieht damit.
Ja, wir sind die Zauberlehrlinge und machen hier was kaputt. Okay. Und denken, oh, es ist frei und es ist da für uns. Und wir, weil wir diese Vorstellung von der toten Welt haben. Wir sind die einzigen Lebewesen, Menschen und Tiere und Pflanzen. Und das ist aber nicht wahr. Alles lebt. Und wir holen es irgendwo weg.
Du kannst ja gut, aber nachdem, dann darf man auch kein Benzin verbrennen wahrscheinlich, oder? Ich
mein, wenn man es genau nimmt schon, ja.
Ja, aber dann...
Weil das Benzin ist das, wenn es aus der Erde geholt wird, gehört es eigentlich dem Planeten. Es ist sowas wie Blut oder wie Lymphe oder so. Es muss sich jedes Mal neu bilden. Und es bildet sich auch neu, das ist auch kein Problem. Aber warum sollen wir das verbrauchen?
Ja gut, aber...
Dann aber so gesehen, da kann man ganz hart sein. Da bin ich sogar gegen Stromerzeugung. Ne? Weißt du, was da gemacht wird?
Als Physikerin, das ist interessant.
Im Kraftwerk, da werden diese Paare getrennt. Die Anu-Paare werden getrennt. Und dann sitzt du hier und lässt sie wieder zusammenschnipsen an deiner Steckdose. Mhm. Und irgendwo haben die auch mal die Nase voll.
Ja. Jana stellt dieselbe Frage jetzt noch einmal, aber sie wurde beantwortet. Also, weiß nicht, ich glaube, ja. Da gibt es nicht viel mehr Fragen. Es geht da um diese Neutrinos am Eingang oben beim Nordpol und so weiter. Hast du schon vorher beantwortet. Und okay, das heißt, du sagst, freie Energie muss man aufpassen. Also ist auch eingebunden natürlich in ein größeres System, aber das ist nicht egal, die Energie,
nicht,
die
man da nicht nur aufpassen für sich, weil man jetzt bestraft wird, das ist natürlich dran, aber auch für die Welt, für die Erde. Und wer weiß, wer noch Schaden nimmt.
Aber fossile Energien sind jetzt auch nicht gerade super. Also ich meine.
Ja, aber die sind scheinbar noch eher erlaubt gewesen, wir haben sie ja lange gebraucht.
Aber ja, das wird auch nicht ewig gehen. Also irgendwo braucht man dann eine Alternative. Gut, gibt ja noch andere Ansätze natürlich. Ja, auch in der freien Energie, das ist ja nur ein Überbegriff. Da gibt es ja tausende Ansätze.
Kommt dazu. Auf die Menge an. Wir dürfen sozusagen aus unserer Umwelt so viel nehmen, wie die Pflanzen rausnehmen. Das machen die ja und dürfen die. Und das muss dann jeder für sich tun und lernen.
Ja, aber gut, das reicht uns halt nicht. Also... Sorry, das reicht Problem. Einfach nicht.
Das ist unser Problem.
Das ist unser Problem, ja.
Es könnte sein, dass wir eben dann auch mal die Erde anhalten oder so einen Mist machen, bloß weil wir denken, wir dürfen das oder wir brauchen es.
Ah, das ist ja schlecht, ja.
Mhm.
Ja.
Oder beschleunigen kann ja alles passieren. Es ist einfach ein Uhrwerk, was eingependelt ist und das sollte man in Ruhe lassen.
Weil ich in der nächsten Sendung... So ein bisschen als Überleitung auch gleich. Und weil es ja irgendwie auch was damit zu tun hat. Seancen. Warst du schon mal in einer?
Ein paar Mal angemeldet und dann habe ich kalte Füße gekriegt.
Interessant. Ja, eher war es ein bisschen so. Was ist ein bisschen eine Scheu? Ist ganz komisch. Und ja. Da bilden sich ja Phantome und also es ist absurd, was da teilweise passiert in solchen Seancen.
Wird ja auch gefilmt, also man kann schon sowas sehen, da muss man gar nicht hingehen. Aber ich habe richtig Angst, dass man dort was abkriegt, irgendeine Besetzung.
Ja.
Dann hat man es am Hals. Ja. Das kann schon passieren.
Ja, ich weiß auch nicht. Also vor allem, also wenn das natürlich eine Seance ist, wo dann wirklich sich irgendwelche Hände, da, wie gesagt, da werden die verrücktesten Dinge. Und in der nächsten Sendung geht es um ein Paar, die halten Seancen ab, die Siegerts, und darüber sprechen wir eben. Und ich denke mir irgendwie, das, was du da so erzählst, liefert da schon teilweise Erklärungsansätze, wie diese Dinge passieren könnten, die da in Seancen berichtet werden, zumindest. Und ich meine, ja.
Diese Aborte zum Beispiel, ne?
Ja, Aborte zum Beispiel.
Dass da solche Kristalle in den Augen oder so kommen da aus der Bindehaut raus.
Und ja, so. Wobei kann man das nicht ja fälschen und so, aber.
Nee, das in dem Fall nicht.
Ja, manchmal kann man schon fälschen, doch. Aber es gibt dann halt wirklich Dinge, wo dann ganz viele rausfallen und die sind vor allem spitzkantig und so. Und da frage ich mich, das soll mal jemand machen. Aber verrückt wird es dann eben, wenn sich Phantome bilden, wenn sich da also so.
Ja, das ist doch nicht verrückt, das sind astrale Wesen, die finden eine Methode, hier runterzukommen. Das ist wie wenn du was gefrierst. Die müssen irgendwie
kondensieren dann. Also das Ektoplasma ist ein kondensiertes Astral.
Ja, wenn du jetzt
Plasma.
Schnee ist auch nichts anderes. Das ist Wasser, was zu kalt wurde. Hm. Und so lassen die sich einfrieren, damit sie hier zu sehen sind. Oder wenigstens die Sprechwerkzeuge lassen sie kalt werden oder so. Weil sie dann hier Materie und Schwingung erzeugen in unserer 3D-Welt. Und das machen ja auch die Liedbieter. Solche Leute konnten in ihren Wanderungen, Astralwanderungen, meinetwegen jemand retten, weil sie dort, ein Kind war in eine Grube gefallen oder was, haben sie eine Hand, eine 3D-Wand aus dem Astralen sozusagen manifestiert, die dann zufassen konnte und was weiß ich, eine Wunde schließen oder so. Und dann waren sie wieder weg. Und dann sind sie zur Mutter und haben der ins Ohr gebrüllt, wo die hin soll. Ich hatte die ganze Zeit gesucht und dann hatte sie die Idee und hat aber nicht gewusst, dass sie da geführt wurde.
Wahnsinn.
Ja. So machen die das. Und das ist oft Lebewesen, wo wir denken, es ist ein Wunder. Es wimmelt um uns rum und wir haben mit denen zu tun.
Ja. Hast du da auch Kontakte mit solchen anderen Lebewesen?
Ich höre immer bloß die Geschichten, was passiert ist, und dann ist mir völlig klar, dass das eben eine Anrufung zum Beispiel, da holt man sich eben Hilfe, dass man die losschickt. Macht man das und das? Ich will das jetzt. Je mehr Willen man reinsteckt, desto bedingungsloser gehen die dann und machen das wirklich. Also, es ist kein Wunder.
Sie borgen sich unseren Willen, oder wie?
Es ist auch kein Gott, der da Ja oder Nein sagt, sondern die stehen zur Verfügung. Natürlich muss es schon möglichst positiv sein, was man will. Aber es gibt ja auch satanische Kreise, die da mit Wesen hantieren, die dann eine Rechnung präsentieren. Die helfen auch.
Genau, die kommen, da ist dann dieser faustsche Deal.
Die kommen dann mit, ja, genau, bring mir das und das, oder dann musst du dir selber, du musst dich dann von denen besetzen lassen und dann können die wieder machen, was sie wollen, die nutzen deinen Körper und das passiert besonders leicht, wenn du alkoholisiert bist und die zwingt dich dann immer weiter zu trinken und so. So läuft das.
Hast du okay. Alkoholismus. Ein neues Erklärungsmodell für Alkoholismus.
Ja.
Astrale Besetzung. Oh Gott.
Viele sagen ja, das wollte ich nicht, das die dann immer wieder versprechen, mache ich nie wieder, aber das sind die ja gar nicht. Das sind die ihre Besetzung von denen.
Ja, super Ausrede auch, oder? Ich weiß nicht.
Mag sein, aber ich glaube das schon.
Okay.
Zumal sie manchmal keine Erinnerung haben, weil sie es gar nicht waren. Ist ja bei den Medien auch so, dass die oft keine Erinnerung haben, was sie da erzählt haben, während sie dann reingelassen haben, diese Wesenheit. Wenn sie positiv war, gut, aber es ist ja nicht immer so. Ach, da gibt's auch so viele Videos von Leuten, die sogar Therapien, die Besetzung rausholen mit Hypnose und die mit denen reden und die das dann auch schaffen, dass die anderen gehen. Viele wissen gar nicht, dass sie da raus können und wie. Es ist viel los, kann man ganz viel lernen.
Wenn jetzt jemand das angehört hat und so ein bisschen mit Stirnrunzeln da sitzt und sich überlegt, was sich da näher damit beschäftigen soll, was würdest du dem sagen? Was ist ein, oder überhaupt, was
ja,
ist dieser?
Ja, das Wirbelweltbild gibt Erklärung. Wenn ich nämlich jetzt weiß, ich bestehe selber aus Wirbeln, mein ganzes Ich ist nicht nur eins, ich bestehe aus vielen Wirbeln und manchmal denke ich auch im Wir, nicht bloß ich, das habe ich von vielen Leuten jetzt, ich frage die alle, wann man denkt, gehen wir jetzt und dabei bin ich alleine. Ne? Und die Summe ist dann sozusagen der Entscheidungsträger. Und bei Wada Hasselmann, die hat dann eine tolle Buchserie gemacht, da wird sogar bei Berühmtheiten, die hat eine Tabelle, wie viel Bewusstseinskerne manche haben. Also zwischen 2 und 20 ist so üblich. Ja, da steht doch, wie viel Putin hat, wie viel der und der hat. Das kann man rausfinden. Und wir haben eben auch diese verschiedenen, und die lassen sich auch aufspalten durch große Schocks, dann sind die sogar einzeln und wissen nichts voneinander. Und dann können auch neue reinkommen. Gestorbene, was weiß ich, schon in der Kindheit, ein verunglücktes Kind irrt rum in der Astralwelt und halt noch hier und hängt sich an ein anderes Kind. Und dann sind die beide drin und das hat dann die Erinnerung von beiden oder was weiß ich. Das kann man später noch beseitigen, indem man über so eine Therapie das auseinanderfummelt. Also warum hast du das Problem? Und dann kommt am Ende raus, ach, das bin ich ja gar nicht. Und die Person, die diese Besetzung hat, die hat sich ja schon so dran gewöhnt, die hält das ja für sich selbst. Aber manchmal ist sie eben so anders, was er nicht will, und das lässt sich aber trennen wieder. Und das muss man einfach wissen, dass wir so aus Stücken bestehen, bewusstseinsmäßig, die solche Effekte bringen. Und da ist auch der Alkohol zum Beispiel so ein Eingangstor. Unser Aura ist ja normalerweise ganz glatt und mit solchen Stoffen, andere Süchte auch, Rauschmittel, machen Löcher in die Aura. Und dann kann man da sozusagen, es ist nicht mal böse gemeint, so eine Falle. Ja, wenn da jemand nicht weiß, wo er hin soll, der findet dann genau die Person, die da eine Affinität hat.
Jemand hat ja auch gefragt vorhin, was kann man jetzt bauen mit dem Ganzen, ja, also mit dieser Wirbelphysik. Es ist ja auch eine Physik, es ist ja nicht nur, also du lässt dich zwar von der Mystik inspirieren, aber letztlich versuchst du ja dein physikalisches Weltbild zu bringen. Mhm. Jetzt gut, das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen, aber was ist für dich die wichtigste Erkenntnis, die du aus diesem Wirbelweltbild gezogen hast? Bis jetzt?
Ja, alles, was man bauen kann, ist nicht angebunden an die göttliche Hierarchie. Niemals. Schon durchs Bauen hat man ja einen eigenen Anfang gesetzt. Es wird sich nicht einklinken. Es sei denn, es erbarmt sich irgend so ein Geist, so sagen wir mal, in Aster Mentalwelt oder Astralwelt und klammert sich da dran an deinen Gegenstand. Und das umhüllt ihn sozusagen und dann hat er plötzlich Fähigkeiten. Aber das ist er nicht selber.
Kamera für die astrale Welt, bitte, schreibt jemand.
Ja. Ja, aber das kann man lernen. Das weiß ich bloß nicht richtig, wie das der Liedbieter zum Beispiel gelernt hat. Und heißer Tipp, vielleicht kann die Christina von Dreien mal solche Kurse machen. Mhm. Die, ich weiß nicht, was sie heute kann, aber die kann zum Beispiel Anu sehen. Es gibt nicht viele, die das können.
Also so wie Liedbieter, diese Uratome.
Ja, ja. Kann sie wieder. Aber mehr sage ich nicht.
Warum nicht?
Ich halte sie für die wiedergeborene Annie Besant.
Ah, okay.
Weil sie hat in ihrem zweiten Buch geschrieben, in ihrem letzten Leben war sie mit ihrer jetzigen Mutter eine Doppelinkarnation. Waren beide praktisch in einem Menschen drin. Und das ist ganz logisch. Und dann hat sie auch noch erzählt, was sie da gemacht hat, dass sie sehr bekannt war, Bücher geschrieben hat und viel in Indien war, unterrichtet hat und auch Freiheitskämpferin oder lauter sowas.
Aber jetzt nochmal. Ja, gut, okay. Aber was war jetzt? Ich bin noch nicht ganz fertig.
Ja, ganz kleinen Punkt noch. Sie konnte in diesem Leben kaum essen. Dadurch hat sie diese Fähigkeiten behalten. Aus der Vorgängerwelt sozusagen hat sie diese Anbindung behalten, weil sie kaum gegessen hat. Die hat tropfenweise Milch bis zum fünften Lebensjahr. Und damals war sie mit ihrer jetzigen Mutter, da hat die andere gegessen. Und die andere war die Freiheitskämpferin, ihre jetzige Mutter. Hm. Das erklärt das alles, warum die damals so verschieden waren. Das waren zwei Wesenheiten, wie eine... Wie sagt man hier, kann man ja als psychische Krankheit auch sehen.
Ja. Aber jetzt nochmal runtergebrochen. Was ist für dich die wichtigste Erkenntnis bis jetzt aus deiner Arbeit? Das war jetzt mal irgendwie war man das jetzt noch ein bisschen zu wenig greifbar. Kann man das, kannst du das irgendwie klarer noch sagen? Oder?
Was man daraus nutzen, was das für Nutzen hat.
Ja, oder was für dich die wichtigste Schlussfolgerung daraus ist?
Dass die Menschen, die sowas sehen können, dass die sowas von Gold wert sind, dass man die suchen muss und dass die eingesetzt werden müssen, um Schäden durch Mobilfunk und sowas, dass das alles besser gesehen und kontrolliert wird.
Das heißt, es gibt sehr viele Dinge, die wir übersehen in dieser vielleicht zu grobmaschigen wissenschaftlichen Zugang, den wir haben. Und mit diesen Zugängen, also jetzt von den Theosophen und mit deinem Wirbelweltbild, könnte man einfach die Welt höher auflösen und mehr Details und mehr Ursachen und mehr Wirkungen. Ja. Wir könnten mehr dazulernen. Okay, ja.
Die Barbara Brenner macht ja Kurse weltweit. Und das müsste ausgebaut werden, dass da gleich ihre Schüler weiter Kurse machen. Dass man so viel wie möglich Menschen findet, die das dann können. dass das so fast jeder dann kann am Ende. Und damit wird verhindert, dass wir so viel Mist an Technik hier haben. Die muss direkt angepasst werden. Wir müssen die Frequenzen rausfinden, die unschädlich sind. Dass wir dann da ein WLAN nehmen, was eben geht, wenn wir überhaupt eins brauchen. Und nicht gerade das Dummste, was wir haben, das wird absichtlich heute gemacht, dass das alles auf Kohlenstofffrequenzen, da gibt es ja auch noch die Gleichung von meinem Mann, ne? der hat ausgerechnet, welche Frequenzen, wie man die ausrechnet zu den Elementen. Und genau die bauen sie hier nach. Wie, was werden wir, also es werden sie geeignet, um Schweinefleisch zu brutzeln. Das kriegen wir hier vor die Füße gesetzt. Da müssen wir damit leben, so nah wie es geht, weil wir krank werden sollen. Und das muss verhindert werden.
Ja. Okay, Gabi. Ja, also ich wünsche dir jedenfalls weiterhin viel, viel Spaß, Erfolg und so weiter mit deiner Arbeit. Und vielleicht setzen wir uns ja wieder mal zusammen. Es geht ja ständig weiter bei dir. Ne? Also das ist ja deine Theorie, deine Erkenntnisse sind in einem stetigen Fluss. Ist noch nicht in Stein gemeißelt.
Das schon, aber es ist so selten, dass ich mal Hilfe kriege, dass jemand sagt, ich habe die Lösung auf deine Frage. Es ist selten. Die meisten bringen mir ich kriege auch schöne Hinweise, das ist wahr, von Experimenten, die man nicht erklären kann, was mich dann wieder weiterbringt. Aber so reine logische ich wäre immer älter, wo ich sage, kann doch nicht mal ein junges Gehirn hier kommen und mir das alles in kurzer Zeit auftischen, wo ich nicht klarkomme. Suche ich jemanden, der jung ist und ganz ruckzuck.
Ja, vielleicht können wir das Ganze noch ein bisschen mehr auf den Punkt bringen, damit man die Leute motiviert.
Die haben alle keine Zeit, alle müssen arbeiten. Ja, und wenn sich das mal ändert, dass man freiwillig arbeitet, weil man sowieso versorgt ist, dann kann man auch hobbymäßig hier, wie ich das mache, reinsteigen und mitmachen. Deswegen warte ich auf eine bessere Zeit.
Die
steht vor der Tür, ja.
Wollen wir es hoffen, sie steht aber schon seit Jahrzehnten und Jahrhunderten vor der Tür. Aber es heißt,
die steht wirklich jetzt erst vor der Tür. Weil die Störenfriede jetzt weg sind. Das ist passiert.
Dein Wort in wem auch immer das Ohr. Ja. Wollen wir es hoffen, dass es besser wird. Ja. Also im Moment schaut es zwar nicht danach aus, aber keine Ahnung, es sind immer alle möglichen Trajektorien gleichzeitig da. Viele glauben an die Utopie und arbeiten auch dafür, zum Beispiel das Projekt von Utopion, das Bernhard Reicher, Jörg Vogeltanz und andere da auf die Beine stellen, werde ich auch immer wieder dann berichten. Und ja, wer weiß, es ist, wenn wir so weiter tun, dann kann es eh bald noch mal besser werden. Also schauen wir mal.
Okay,
Gabi, danke vielmals und weiterhin viel Erfolg mit deiner Arbeit und spannend. Also man kann sich auf deinem YouTube-Kanal oder auf dem YouTube-Kanal der Perlenschnur das Ganze dann näher noch reinziehen. Es gibt dann auch von dir ein Buch etc. etc. Und man kann mit dir auch in Kontakt treten. Also deine E-Mail-Adresse ist ja da und du suchst also aktiv nach Leuten, die wirklich ernsthaft an diesem Gedankengebäude weiterarbeiten möchten und vielleicht irgendwann auch zu Anwendungen kommen etc. etc.
Mit Anwendungen technischer habe ich gar kein Interesse. Lieber Methoden, wie man da schneller in die Aktivität kommt mit den eigenen Feldern. Aha. Da gibt's ja Kurse, aber da habe ich auch keine Zeit dafür. Ich bin auch momentan ziemlich voll gepumpt mit, ich habe leider nicht so viel Zeit jetzt für die Wirbelphysik, weil ich auch so die gesellschaftliche Entwicklung beobachte. Das kostet auch Zeit. Ich beobachte die in der Hoffnung, dass es besser wird und ich mache auch mit, wo ich helfen kann. Das ist jetzt momentan aktuell wichtiger und es wird noch schlimmer, wenn jetzt, also in Richtung neue Medizin zum Beispiel, haben wir auch ein Video gemacht, wo wir drüber gesprochen haben, was wird kommen, welche Krankheiten und wie kann man verhindern, dass es für viele Menschen schlimm endet. Ja. Es muss bekannter werden, die neue Medizin, welche Konflikte wie zu behandeln sind oder zu vermeiden sind oder nicht falsch zu behandeln sind, wie es oft gemacht wird. Diese Dinge sind aktuell für mich wichtiger als jetzt die Wirbelphysik. Und deswegen haben wir auch gerade diese Mystik-Serie nicht so die letzten Wochen nicht weitergeführt, weil ich gar keine Zeit habe. Aber auf lange Sicht mache ich es gerne weiter, wenn ich das mal entspannt hier. Das wird sich in den nächsten Monaten entspannen und dann geht es wieder los.
Ja, wollen wir es hoffen. Keine Ahnung. Ja. Im Moment schaut es eher nach weiterer Anspannung aus. Aber
das ist
halt immer der Crescendo.
Das ist kurz vorm Ziel. Das ist immer besonders anstrengend.
Schauen wir mal. Okay. Ja. Gavi, danke.
Ja, danke auch. Und interessante Sachen.
Fragen. Ja, hat Spaß gemacht. Ja. Mhm. Danke und alles Gute und bis bald mal.
Bis bald.
Gut. Okay. Tschüss. Tschüss.
Crop FM. Glaubt, was ihr wollt.
Wie schon angedeutet, das nächste Mal geht es um Seancen und meine, wieder mal, ist schon länger her jetzt, also Kai Mügge und Carsten Dresbach, die waren ja in drei wirklich, finde ich, ausgezeichneten Sendungen zu Gast, findet man alles im Archiv. Und Carsten Dresbach hat jetzt auch den Kontakt hergestellt mit Beate und Uwe Siegert, die gerade im Moment gerade nach Spanien ziehen und die Sendung wird dann schon aus Spanien gemacht. Ich hoffe, da klappt alles. Bin echt gespannt. Also die machen also wirklich auch so Seancen und da passieren all diese wirklich verrückten Dinge und ich verstehe die Gabi total. Ja, also ich habe da irgendwie so, keine Ahnung. Aber irgendwann vielleicht schaue ich mir das an oder auch nicht. Jedenfalls zu hören ist das Ganze am 16. Juli 2021. Bis dorthin bedanke ich mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal, bis zum 16. Juli. Macht es gut. Passing once, passing twice, I wouldn't recognize today, passing by.